Wir sind jetzt seit einer Woche wieder da, sind also soweit wieder gut angekommen. Und ja, es ist grau und kalt, das
Ja.
bin ich nicht mehr gewohnt, aber.
Willkommen in Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei.
Hallo.
Und unser Gast heute ist Podcast-Kollege Andy Preller von dem sympathischen Plauderformat Das Alles und vom Horrorfilm-Podcast Eerie International. Außerdem kommt Andy aus Erlangen und ist quasi auf dem Comic-Salon aufgewachsen. Hallo Andy.
Hallo zusammen. Ja, da bin ich quasi aufgewachsen, das stimmt. Ja, ich bin tatsächlich etwas älter als der Comic-Salon, aber ich bin genau in dem Alter, dass ich auf fast jedem Comic-Salon war.
Wow.
Nur auf dem ersten nicht, weil er da noch so klein war, dass ich davon gar nichts wissen konnte. Und ab dem zweiten oder dritten war ich dann auf jedem, ja. Ja, es ist quasi meine Heimatveranstaltung. Und wie ich zu meinem Chef ich glaube vor 8 Jahren oder wann es war, 8,5 Jahren, als ich in der Firma damals angefangen habe, habe ich zu ihm irgendwann mal gesagt, also falls ich irgendwann nicht mehr in dieser Firma arbeite, aber du musst mich dringend finden, alle 2 Jahre ist Comic Salon in Erlangen, also da kannst du mich dann ausrufen lassen, da werde ich dann auf jeden Fall sein.
Ja.
Der Anlass dieser Sendung ist, dass Andy mit seiner Liebsten gerade eine Weltreise hinter sich hat und dabei auch ein paar Comicstationen besucht hat. Und weil hier andere Comickulturen, naja, so ein bisschen kurz kommen, dachte ich mir, das ist doch eine gute Gelegenheit, Andy mal als Berichterstatter hier reinzuholen.
Finde ich auch eine sehr gute Idee. Es gibt mir auf jeden Fall die Gelegenheit, darüber zu reden. Mir zumindest geht es häufig so, dass ich nicht immer die Gelegenheit habe, über die Sachen, die ich spannend finde, auch mit jemandem zu reden, der es auch spannend findet. Meine Frau ist dann gerne mal mit dabei, hört sich das an, findet es dann mal mehr, mal weniger spannend. Oder kommt dann irgendwann an den Punkt, wo sie sagt, ja, ich fand es bis jetzt spannend, aber jetzt ist auch mal wieder Pause gut so. Von daher, wie ihr wisst, ich bin selber Podcaster, das heißt, ich rede gerne über Themen, die mich interessieren. Umso schöner, dass ihr mir die Gelegenheit dazu gebt, da ein paar Sachen zu berichten von meinen Reisen, wobei ich da auch dann trotzdem gleich vorneweg schicken möchte. Natürlich, das sind also kleine Einblicke, die ich jetzt so hatte, was mich in keinster Weise zu einem Experten macht zu den entsprechenden Regionen oder auch zu den einzelnen Comics oder so, die ich da jetzt kennengelernt habe und zu denen ich was sagen kann. Und einiges an Informationen habe ich mir natürlich dann auch einfach nur selbst angelesen. Ich möchte jetzt die Hörer nicht in die Irre führen, dass sie glauben, jetzt hier ein lange studierten Experten des malaiischen Comics vor dem Mikrofon zu haben, sondern ich habe die ein oder andere Ausstellung besucht, mir ein bisschen was angelesen, in ein paar Comics reingeschaut und ein, zwei Leute kennengelernt und darüber kann ich was berichten.
Ja, das ist doch wunderbar. Aber sag mal, bevor wir wirklich so auf diese Comicstationen eingehen, sag doch mal, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Weltreise zu machen? Und wo seid ihr da rumgekommen?
Ja, die Idee war die Idee meiner Frau, die sie schon lange hatte, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ich sage immer, ich habe in den Plan eingeheiratet. Meine Frau hat für einen Träger gearbeitet, der so ein Sabbatical möglich gemacht hat, also angeboten hat, dass sie eben auch schon angemeldet hatte, bevor wir überhaupt zusammengekommen sind. Und das ist dann so gelaufen, dass sie 4 Jahre lang nur 75% ihres Gehalts ausgezahlt bekommen hat und die anderen 25% sind beiseite gelegt worden, sodass sie dann im 5. Jahr nicht arbeiten muss, aber diese zurückgelegten 25 mal 4%, also 100% ausgezahlt bekommen hat. Das war also der Plan, den sie hatte, vollkommen unabhängig von mir oder irgendwem sonst, dass sie 2019 sich dieses Jahr frei nimmt und auf Reisen geht. Und dann bin ich eben noch dazu ins Spiel gekommen, haben uns dann entsprechend diese Jahre daraufhin vorbereitet, möglichst so viel Geld weggelegt, wie eben ging. Bei meiner Arbeit lief das nicht so. Ich habe einfach weggespart, was möglich war in der Zeit. Und haben uns dann entsprechend natürlich auch in den Jahren überlegt, was sind denn so Länder und Regionen, die wir uns gerne anschauen möchten. Und dann kommt über das, was möchten wir gerne sehen, noch hinaus, was ist auch tatsächlich möglich, sowohl finanziell als auch von der Zeit dann auch. Also wir waren Der ursprüngliche Plan, dass wir 9 Monate am Stück unterwegs sind. 9 Monate sind eine lange Zeit, aber die Welt ist auch groß. Und wenn man nicht irgendwie nach 2 Tagen von jedem Ort dann schon wieder verschwinden will, ist dann einfach auch nicht alles möglich. Wir haben so eine Weltkarte im Wohnzimmer hängen, also die hatte Bianca auch schon, bevor es mich gab, mit grünen und roten Nadeln, wo sie schon war und wo sie noch hin möchte. Und
also war schon alles durchgeplant.
Also nicht die Route, nur dass sie das macht, ja. Aber noch nicht wirklich die Route. Die Route haben wir dann zusammen in den Jahren festgelegt, immer wenn wir irgendwie was gehört haben von einem Ort, den wir interessant fanden, dann ging da eine grüne Nadel in die Landkarte. Wenn wir jemanden kennengelernt haben, wo wir dachten, Mensch, das ist da eine glückliche Gelegenheit, denjenigen zu besuchen, dann ging da eine Nadel in die Karte. Und dann, je näher der Termin dann tatsächlich rückte, also das war jetzt dann März 2019, haben wir das natürlich dann auch finalisiert. Also eigentlich so das mehr oder minder das komplette Jahr, bevor wir die Reise angetreten haben, hat Bianca dann angefangen, auch wirklich schon alles durchzubuchen. Also sie hat sich dafür entschieden, also wir haben zusammen uns dafür entschieden, aber sie hat das dann alles gemacht, weil sie sowas gerne macht und ich nicht. Wirklich die Transfers und die Unterkünfte auch im Voraus zu buchen, weil uns das auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat, was das Budget angeht. Also dass wir eben wissen, okay, das ist alles bezahlt, Unterkünfte und Transfers sind bezahlt. Alles, was wir dann jetzt noch haben, ist das, wovon wir leben können und damit kann man dann planen. Wir wollten jetzt nicht irgendwie sagen, okay, wir reisen einfach mal aufs geradewohl irgendwie wohin und dann müssen wir halt gucken, wo wir da unterkommen und was uns das kostet und was wir dann noch übrig haben, um dann wieder weiterzureisen, weil wir wollten ja 9 Monate am Stück unterwegs sein und nicht irgendwie nach 6 Monaten feststellen, dass wir kein Geld mehr haben.
Ja, kann ich total.
Deswegen, das war dann alles durchgeplant.
Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich bin ja mega Reisemuffel und ich denke mir, wenn ich sowas machen würde, dann würde ich sowas auch absolut durchplanen, bis zum, was wahrscheinlich dann total in die Hose geht, weil es natürlich an allen Ecken und Enden dann irgendwie Pläne scheitern. Aber wie war es denn bei euch? Hat das alles so geklappt, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Jein, also gescheitert in dem Sinne ist nichts. Wir haben dann zwischendurch teilweise einfach noch Dinge umgeplant. Bianca hat dann eigentlich so ziemlich alles eben auch mit so einer Kündigungsoption gebucht, dass wir dann manche Sachen eben mal noch umplanen konnten. Wir sind jetzt zuletzt zum Beispiel einfach 2 Tage früher aus Vietnam wieder weg und waren dann 2 Tage länger in Kambodscha. Das Einzige, was sich an diesem 9-Monats-Plan dann geändert hat, war, dass wir nach 5 Monaten doch erst mal für eine Pause wieder nach Hause gekommen sind. Wir haben dann doch ein bisschen körperliche Schwierigkeiten gekriegt. Ich hatte vor einigen Jahren eine Bandscheiben-OP und da hat der Rücken dann auf Dauer doch ein bisschen Schmerzen bereitet, weil es natürlich doch sehr, sehr anstrengend ist. Immer in fremden Betten, wo die Matratzen mal besser, mal schlechter sind, immer mit dem schweren Gepäck durch die Gegend in vielen Flugzeugen sitzen oder in Zügen sitzen. Und Bianca hatte auch so ein paar Wehwehchen, dass wir dann gesagt haben, dass wir haben jetzt noch fast die Hälfte der Reise vor uns, aber wir bräuchten jetzt dann doch erstmal eine Erholungsphase. Deswegen sind wir nach 5 Monaten nochmal nach Hause, waren dann 2 Monate zu Hause, waren dann bei Ärzten und haben uns wieder erholt und sind dann nochmal für 2 Monate
das war nicht geplant.
Losgereist. Diese Pause war nicht geplant. Also Plan war wirklich 9 Monate am Stück weg zu sein und jetzt waren es dann eben 5 Monate weg, 2 Monate daheim, 2 Monate nochmal weg. Also insgesamt waren wir dann 7 Monate weg mit dieser Pause dazwischen.
Dann habt ihr einfach verschiedene Stationen zwischendurch übersprungen oder?
Genau, wir haben dann einiges ausgelassen. Also wir haben zum Beispiel Australien und Neuseeland waren zum Beispiel noch mit auf dem Plan. Die haben wir dann ausgelassen. Wir haben einige Sachen auch dann, also zum einen aufgrund dieser Pause, zum anderen aber auch aus ideologischen Gründen dann ausgelassen. Mhm. Also wir hatten eigentlich vor, einen Stopp in China zu machen. Jetzt waren wir mit China aber ideologisch auf Kriegsfuß gestanden, vor allem auch aufgrund der gesamten Hongkong-Situation letztes Jahr. Und Hongkong war eben eigentlich auch auf dem Plan gestanden. Mhm. Das haben wir dann schon immer monatelang aber auch beobachtet, als es also losging mit den Protestbewegungen in Hongkong letztes Jahr, wie sich das entwickelt. Das haben wir über Monate hinweg dann eben beobachtet. Und nachdem das dann auch eher weiter eskaliert ist als deeskaliert, haben wir also gesagt, ja, also gut, also Hongkong ist uns jetzt gerade ein bisschen heikel und China mögen wir nicht gerade, dann lassen wir das mal weg und planen da auch um. Mhm. Also das waren dann auch Stationen, die dann weggefallen sind. Und dann haben wir eben auch gerade für diese für diesen zweiten Abschnitt, November, Dezember, hatten wir die Dezemberplanung beibehalten. Die Novemberplanung hatten wir dann auch erstmal gecancelt und haben dann da nochmal ein bisschen neu strukturiert, weil wir dann auch gesagt haben, also wir wissen jetzt aus den Monaten vorher, was unsere Körper aushalten und was nicht, und haben dann das nochmal ein bisschen entspannter gemacht, dass wir dann also noch längere Phasen in den einzelnen Städten auch hatten, dass wir da teilweise auch 2 Wochen mal an einem Ort waren und nicht nur 5 Tage oder so, einfach um uns ein bisschen mehr Ruhezeit zu gönnen und nicht so viel tatsächliche Reisezeit in Gefährten und Flugzeugen zu haben, um unsere Körper einfach ein bisschen zu schonen. Da.
Ja, dann beschreib uns doch mal diese Route. Also wie seid ihr, welche Stationen seid ihr abgereist?
Ja. Wir sind erstmal in Europa unterwegs gewesen und da haben wir alles mit dem Zug gemacht. Wir sind ganz am Anfang losgezogen, sind erstmal nach Österreich in einen kleinen Ort, weil Bianca mit ihrer Familie als Kind dort immer Urlaub gemacht hat, in Kirchberg in Tirol. Und das war eigentlich so einfach so ihr Wunsch, das so anzuschließen an so die Reiseerinnerung in der Kindheit, dass die große Weltreise dort wieder losgeht. Und wie gesagt, wir waren mit dem Zug unterwegs. Das heißt, wir haben natürlich auch geschaut, dass wir uns Etappen zusammenbauen, die mit dem Zug auch machbar sind, ohne dass man gleich mehrere Tage oder so unterwegs ist. Und von Nürnberg aus in den Süden nach Kirchberg, das war dann eben eine ganz gute Route. Von dort aus sind wir weiter nach Italien, Triest und Venedig, von da aus dann nach Zürich. Dann waren wir erstmal nochmal für ein Wochenende nochmal zu Hause, weil wir hier auf die Hochzeit von guten Freunden eingeladen waren. Also sind wir nach den ersten 2 Wochen erstmal noch für ein Wochenende wieder daheim gewesen, konnten nochmal in unserem Gepäck ein bisschen was abstimmen, was wir in den ersten 2 Wochen gelernt haben, was wir vielleicht noch dazu brauchen oder was wir daheim lassen können. Das war ja noch so eine ganz gute Testphase auch. Dann,
also besser kann man es einfach nicht machen, ne? Besser kann man es nicht planen. Das ist ja, so richtig deutsches Reisen irgendwie. Ne? So.
Ja, Bianca sagt immer, sie ist da so ein bisschen auch so eine Beamtenseele, wenn es um sowas geht. Also mag das einfach auch geplant. Ja. Das mit der Hochzeit hat sich dann halt einfach so ergeben. Die Freunde hatten gesagt, dass sie wahrscheinlich in dem Jahr heiraten. Und wir haben gesagt, also wenn ihr einen Termin habt und wir sind noch auf dem Festland, dann versuchen wir es möglich zu machen. Aber wir würden jetzt wahrscheinlich nicht aus Korea irgendwie extra für diese Hochzeit zurückkommen. Und dann hat sich es halt so ergeben, dass das halt da nach 2 Wochen war und sich das dann ganz gut machen lassen. Dann sind wir ein bisschen durch Deutschland getingelt, haben da dann noch uns von Freunden verabschiedet, die nicht in Nürnberg sind. Wir haben hier natürlich auch eine Abschiedsfeier gemacht, aber wir haben natürlich auch Freunde in anderen Städten, haben uns von denen noch verabschiedet und noch ein paar andere Orte besucht, haben euch dann auch getroffen dabei in Berlin, als wir noch in Berlin vorbeigekommen sind. Dann waren wir ich gehe jetzt nicht jede einzelne Stadt durch und ich habe den kompletten Plan nicht neben mir liegen.
Du kannst ja einfach so ein bisschen die Sachen abklappern, die du jetzt vielleicht besonders interessant fandest und dann natürlich die Comic-Sachen, auf die besonders eingehen halt einfach. Ne?
Genau. Ich sage jetzt einfach nur noch grob so quasi in den Ländern, in denen wir waren. Also wir waren dann noch in Holland, in Belgien, in Frankreich, sind nach England rüber, waren dann noch in Wales einen Freund besuchen. Dann sind wir von London aus in die USA geflogen. Waren dann, ich glaube, 6 Wochen oder so quer durch die USA unterwegs, hauptsächlich mit dem Bus. Durch den Podcast, vor allem, du hast Erie International erwähnt, englischsprachiger Podcast, hauptsächlich durch den Podcast haben wir viele Freunde in den USA und in Kanada. Und da haben wir dann eben unsere Route so gelegt, dass wir die meisten dieser Freunde besuchen, soweit es eben geklappt hat. Das ist, dass wir uns dann so durch die USA von Boston aus nach Westen gearbeitet. Nicht ganz bis in den Westen, also wir sind nicht bis an den ans Meer gekommen, aber sind dann von Utah aus nach Kanada geflogen, haben da eben dann auch Podcast-Freunde besucht und dann entsprechend auch in den Westen gearbeitet. Wir sind in Saskatchewan angekommen und dann von Vancouver aus sind wir nach Japan, waren einen Monat in Japan. Erst 12 Tage in Tokio und dann noch in Kyoto, Osaka, Hiroshima und Fukuoka. Sind von dort aus nach Korea, erst in Busan und in Seoul. Und von dort aus sind wir dann erstmal nach Hause wieder für diese 2 Monate. Also das waren so diese ersten 5 Monate Europa, USA, Kanada, Japan, Korea. Und dann in dem zweiten Abschnitt der Tour waren wir dann noch in Malaysia, Taiwan, Vietnam, Kambodscha, Thailand und am Ende nochmal in Tokio. Vielleicht habe ich zwischendurch noch was vergessen, aber ich glaube, das war es dann so ziemlich. Also viel Südostasien. Was ich im Vorhinein erwähnt habe, so Sachen, die wir vorhatten, die dann aber auch zeitlich nicht geklappt hatten. Wir haben ursprünglich auch gedacht, wir würden noch Südamerika und noch so mitmachen, Mittelamerika, Südamerika, aber da kamen wir dann irgendwann drauf, dass wir gesagt haben, ja gut, 9 Monate sind zwar lang, aber alles geht halt nicht. Und vor allem eben auch, weil wir gerade so innerhalb dieser letzten paar Jahre, also wir machen Erie International jetzt seit 2015 und gerade innerhalb dieser Zeit, wo das mit der Reise ja auch schon feststand, haben wir eben diese ganzen Leute auch kennengelernt in den USA und Kanada. Das waren dann eben so Momente, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kennen wir jemanden in Saskatoon, in Saskatchewan, geht eine Nadel in die Karte, die werden dann halt 2019 besucht. So. Ja. Und das heißt, das hat dann auch halt auch eine Tour ergeben, gerade in Nordamerika, die sonst wahrscheinlich nicht so lang gewesen wäre. Und dann hätten wir vielleicht auch Zeit gehabt, nach Südamerika zu machen oder so.
Wow. Genau. Ja. Ordentliche Tour, ja. Und gut geplant. Was waren denn so, was waren denn so für dich so die, die spannendsten oder vielleicht unerwartetsten Stationen?
Also ich muss die Antwort auf diese Frage immer auch ein bisschen trennen, also weil eben zum einen war es natürlich super, all diese Leute mal persönlich treffen zu können, hauptsächlich in Nordamerika, also da diese ganzen Freunde zu besuchen, mit denen wir schon seit Jahren halt schreiben oder gut, jetzt also mit meinen zwei Podcast-Partnern, Dave sitzt in London und David in Indiana, die habe ich auch schon in Persona getroffen gehabt. Zum einen, London ist nicht so weit weg, wir konnten uns schon gegenseitig besuchen und David und seine Frau Amanda aus Indiana waren auch schon mal in Deutschland, also die hatte ich schon einmal persönlich getroffen. Mhm. Für ein paar Tage, aber da war es natürlich toll, die noch ein bisschen länger zu sehen, aber dann eben auch die ganzen anderen Leute, die ich also einfach noch nie in Person getroffen habe, die alle zu besuchen, diese Möglichkeit zu haben, das war natürlich großartig. Da waren auch schöne Ecken in USA und Kanada, aber da waren es tatsächlich mehr, das Schönere daran war tatsächlich die Leute zu treffen. Und wenn man so einen Plan danach ausrichtet, wo die Leute wohnen. Die wohnen auch nicht alle immer in den geilen Metropolen oder in irgendwelchen super tollen
Landschaften oder irgendwie so. Aber das ist ja unter Umständen viel spannender.
Genau, also wir haben halt teilweise, glaube ich, wirklich so dieses sehr, sehr amerikanische, normale Leben mitbekommen, abseits von dem, was wir über die Medien mitkriegen oder abseits von New York und L.A., sondern wir waren dann halt am 4. Juli irgendwie bei der Schwiegerfamilie in Utah zum Burgerbraten und so und bei der Parade halt in einem kleinen Ort, also abseits von irgendwelchen großen New Yorker Paraden oder irgendwie sowas oder eben bei unseren Freunden in Indiana haben wir dann da 9 Tage bei denen mit im Haus gewohnt, während die halt normales Leben gelebt haben und wir waren halt zu Besuch. Also ich glaube auch, dass wir da teilweise ein sehr normales, ursprüngliches Amerika abseits des Tourismus erlebt haben. Also wir waren auch in New York und wir waren auch in Las Vegas, was dann natürlich sehr touristisch ist. Aber es war wahrscheinlich etwas näher an den Menschen. Wobei man auch da natürlich dazu sagen muss, das waren die Menschen, die wir kennen. Und es gibt Gründe, warum wir die kennen. Also,
aber seid ihr auch irgendwie an Orte jetzt nochmal, um auf auch auf das Comic-Thema zu kommen, die du irgendwo in einem Comic mal kennengelernt hast, wo du gesagt hast, das würde ich gerne mal echt in echt sehen? Ich kenne es halt von sowas wie zum Beispiel Stephen King, der ja ganz viel immer in Maine spielen lässt, wo dann ganz die Leute dann immer dahin reisen in diesen Staat und wollen dann immer diese Stadt oder dieses Gebiet und man kann sich quasi vorstellen, okay, da spielt S, da spielt jenes. Gab es das bei dir auch dann gerade in den USA oder gar nicht?
Ich glaube, das hatte ich in dem Sinne nicht so sehr, auch weil wir wenig in solchen Städten waren. Ich meine, klar, sowas wie Las Vegas ist natürlich eine Stadt, da hast du 1000-mal Bilder davon gesehen. Was ich da sehr interessant fand, allerdings muss ich sagen, war also ich bin jetzt 43, dass Las Vegas, das ich irgendwie aus meiner Kindheit aus Film und Fernsehen kenne, ist also nicht das Las Vegas, das da heute ist. Also weil die Filme oder so, die ich in den 80er Jahren gesehen habe, die dann teilweise auch aus den 70ern oder so waren. Also für mich war zum Beispiel immer dieses das Symbol für Las Vegas, war immer dieser winkende Cowboy. Es gibt dieses große Cowboy-Schild, der so mit dem Daumen, mit dem Arm so winkt. Das ist dieses so ein klassisches Las Vegas Neon-Schild. Ja. Das heißt, immer wenn ich diesen winkenden Cowboy oder so in irgendeinem Film gesehen habe, das war so das Symbol für Las Vegas. Diesen Cowboy gibt es auch immer noch, nur was früher so diese Hauptstraße, diese Casinostraße von Las Vegas war, ist das halt heute nicht mehr. Das ist
heute so eine Nebenstraße wahrscheinlich.
Genau, also Fremont Street, die gibt es auch immer noch. Diesen Cowboy gibt es noch und auch diese Straße gibt es immer noch, aber diese Strip, wie wir ihn heute kennen, auch so aus den Ocean's 11 Filmen oder so, wo eben diese großen Hotels sind, das ist in einem anderen Teil der Stadt. Also das ist wie Las Vegas sich heute präsentiert, und Fremont mit diesem Cowboy und so, mit den alten Casinos, also die Leute in Las Vegas sagen so, also wenn du die echten Freaks sehen willst, dann läufst du mal durch die Fremont Street da irgendwie durch. Und dieser Cowboy ist halt auch irgendwie so ein bisschen eingebaut, also diese Straße ist auch so eine überdachte Straße jetzt halt, und das ist überhaupt nicht so dieses Bild, wie ich es eben aus meiner Kindheit da kenne. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Ort, wo ich sagen würde, Mensch, das kenne ich aus Filmen so, das würde ich total gerne irgendwie mal so sehen. Klar, New York.
Da habt ihr doch bestimmt hier so die klassischen Stationen sind ja da so Ghostbusters, Zentrale.
Der Avengers Tower.
Genau.
Ja, den Avengers Tower, der ist mir ein bisschen egal.
Abseits von USA, gab es da sowas, so wie zum Beispiel, weiß ich nicht, hast bestimmt was von Taniguchi gelesen, wolltest du da mal da irgendwie hin, was er da so, weil er ist ja auch sehr landschaftlich teilweise sehr einprägsam, oder hattest du das gar nicht auf der Rechnung?
So popkulturinspirierte Ziele hatten wir eigentlich nicht so richtig. Also das Einzige, was wir waren, als wir in Venedig waren, haben wir uns die Kirche aus Wenn die Gondeln Trauer tragen gesucht. Die haben wir uns angeschaut, und wir sind eher zufällig an der Kirche vorbeigekommen, die in Indiana Jones der letzte Kreuzzug als Bibliothek gedoubelt hat. Also die haben wir gesehen. Und
man kann gar nicht mehr durch die Welt laufen, ohne an irgendwelchen Filmlocations vorbeizukommen, ne?
Ja, ich glaube auch. Aber wir haben sie. Doch, wir sind wahrscheinlich an mehr vorbeigekommen, als wir uns rausgesucht haben. Aber ja, ich glaube, in Venedig war so das einzige Mal, dass wir wirklich so bewusst gemacht haben. Also und da eigentlich auch nur die eine Kirche. Wir hatten, in der anderen sind wir zufällig vorbeigekommen. Da habe ich das dann erst dann so in der Nachrecherche, wir sind dann nochmal hingegangen, in der Nachrecherche mitbekommen, dass das die ist, Indiana Jones ist, und dann auf einem Platz, wir haben so eine Walking-Tour gemacht, da hat uns dann die Leiterin gesagt, dass da für den neuen Spider-Man gedreht wurde, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht raus. Aber da habe ich dann auch gedacht, Mensch, aus dem Spider-Man-Trailer, da hätten wir uns auch schon ein paar Ecken raussuchen können. Also in Venedig, weil man in Venedig ja sowieso die ganze Zeit nur rumläuft, weil da muss man ja, da kommt man ständig an sowas vorbei, da ging das ganz gut, aber ich glaube, mir fällt jetzt zumindest spontan nicht ein, dass ich irgendwie so bestimmte Orte aus Filmen oder Büchern oder Comics habe, die ich so mal besuchen möchte. Wir waren in New York am Dakota Building, wo John Lennon gelebt hat und gestorben ist, und dann dort halt eben auch im Park, wo so die Gedenkstätte für ihn ist, solche Sachen. Wir waren in Las Vegas in einer Cocktailbar, wo ich unbedingt hin wollte, weil mein Lieblingscomiczeichner Jim Mahfood dort so die Außenwand gestaltet hat. Ja. Der da so ein großes Mural gestaltet mit Reggae- und Ska-Musikern. Das ist so eine Reggae-Cocktailbar. Und da habe ich gesagt, gut, wenn ich in Vegas bin, dann will ich diese Wand sehen. Also dort waren wir dann. Das ist also nichts, was jemand anderen sonst überhaupt auf der Welt interessiert, außer mich.
Aber dafür machst du es ja. Du machst es ja für dich selber, nicht für die anderen.
Ja, alle anderen, die dabei waren an dem Abend, mussten halt mit. So. Die fanden zum Glück die Cocktails auch gut.
Und amerikanische Comic-Kultur ist ja auch so ein bisschen was man von unserer Seite des Ozeans immer so ein bisschen anhimmelt. Hast du das auch, habt ihr das auch irgendwie so, hast du das mitgenommen, hast du gesagt, okay, ich klappe jetzt in jeder Stadt, in den Staaten, wo ich bin, schaue ich nach mindestens einem Comicladen und rede mit dem Comicladenbesitzer oder der Besitzerin oder schau mir das mal an. Ist das wirklich, hast du das gemacht? Und wenn ja, wie verklärt und nostalgisch sind da unsere Blicke auf das Ganze?
Also so extrem habe ich es nicht gemacht, vor allem auch nicht in Nordamerika. Ich habe das dann in anderen Ländern ein bisschen mehr gemacht, gerade dann so in den letzten paar, gerade so in diesen letzten 2 Monaten in verschiedenen asiatischen Ländern, wo ich dann wirklich auch mal spezifisch irgendwie, vor allem da, wo wir auch länger waren und wir auch ein bisschen rumgesucht haben, wenn wir länger an einem Standort sind, was ist hier noch so. Und jetzt, meine Frau liest zwar auch gern Manga, aber ist jetzt nicht ganz so, dass sie in jeder Stadt irgendwie nach Comicläden suchen müsste, wie ich das mache. Also ich habe dann schon, wenn wir an einem Comicladen vorbeigekommen sind, oder ich habe auch immer mal geguckt, wo sind da Comicläden und wo sind welche, aber ich habe jetzt nicht immer gesagt, wir müssen da hin, sondern wenn es sich halt ergeben hat, wenn das irgendwie in der Nähe war, wo wir sowieso irgendwas besucht haben, oder wenn wir dreimal vorbeigekommen sind, wir haben in Antwerpen zum Beispiel auch einen Comicladen besucht, weil ich den halt gern sehen wollte und der mehr oder minder auf dem Weg lag. Wir haben in Gent in Belgien, es gab den besten Comicladen, in dem ich bisher war, gefunden. Mhm. So, der war sehr cool.
Du kannst auch gerne den Namen nennen.
Ja, muss ich auch gleich nur nachschauen. World's End, der in Gent heißt World's End, so wie ist außen noch mit Sandman dekoriert, also bezieht sich so auf die Sandman-Comics mit World's End. Der Laden war so cool, weil der gleichzeitig auch noch eine Bar ist. Also auch wirklich so mit Tresen und Bier vom Fass und mit Essen und allem und so. Also wir waren dort in Gent, waren wir über den amerikanischen Free Comic Book Day und da haben die teilgenommen. Und da dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, dass ich da irgendwie gratis ein paar Comic-Hefte mitnehmen kann, die ich lesen kann und dann aber auch irgendwo wieder verlieren kann, die mir nicht wehtun, wenn die irgendwo bleiben, weil auf so einer Weltreise hast du sehr eingeschränktes Gepäck und dementsprechend kannst du dir noch sehr eingeschränkt dein Gepäck noch vergrößern. Ja. Also ich kann jetzt hier nicht groß mit Comics durch die Welt reisen, wenn ich für 9 Monate unterwegs sein will. Und da war es dann eben so, okay, da kann ich irgendwie ein paar Hefte mitnehmen, die kann ich dann lesen. Und dann kann ich die auch irgendwo wieder lassen. Die muss ich nicht mitnehmen, aber ich habe so ein bisschen so einen Zwischenfix zumindest.
Das ist ja auch wirklich gemein, ne? 9 Monate irgendwie durch die Welt reisen und keine Comics kaufen können. Also.
Ja, deswegen gab es dann eben immer so diese Zwischenfixe. Also als wir dann eben bei meinem Freund David in Indiana waren, der ist Letterer, der arbeitet seit einem Jahr vollständig nur noch als Letterer und hat die Jahre davor, hat er 2 Jobs gemacht, Lettering und noch so seinen Dayjob gehabt. Also den kenne ich auch darüber, dass er mit einem Freund zusammen jahrelang einen Comic-Podcast gemacht hat. So habe ich ihn ursprünglich mal kennengelernt. Hideous Energy ist der Comic-Podcast, ja, der jetzt nur noch sehr sporadisch hin und wieder mal eine Folge rausbringt. Also die haben jetzt gerade eine zum letzten Star Wars haben sie gemacht. Davor war die letzte Folge, glaube ich, zu Avengers Endgame. Also ihr merkt, da sind ein paar Monate dazwischen. Früher war das halt wirklich wöchentlichen Comic-Book-Podcast. Und ja, wie gesagt, der hat halt entsprechend auch eine Comic-Bibliothek bei sich zu Hause und ich habe 9 Tage bei dem verbracht, da konnte ich dann mal einiges an Comics lesen. Und ansonsten, ja, war es natürlich mit Comics lesen eher schwieriger in der Zeit. Ich habe dann sehr viel Cartoonist Kayfabe geschaut, den YouTube-Kanal, den ich auch in dem Tweet empfohlen hatte, den ihr in eurer Jahresendshow vorgelesen habt. Und habe da dann irgendwie so ein bisschen auch meiner Comic-Leidenschaft gefrönt, indem ich so passiv da teilgenommen habe. Oder dann eben mal zumindest eben in Museen und Ausstellungen oder Läden mir ein paar Sachen anschauen konnte. Also ich habe dann schon in einigen Städten so geguckt, gibt's da was? Kann man da was Gutes anschauen? Aber ich habe jetzt auch nicht meine Frau immer dazu gezwungen, dass, also wenn es jetzt nicht wirklich eine Ausstellung oder so war, wo ich gesagt habe, die will ich auf jeden Fall sehen, wenn es jetzt nur darum ging, da ist ein Comicladen, da könnten wir mal reinschauen, aber eigentlich kaufen kann ich eh nichts. Und es ist halt ein nordamerikanischer Comicladen, wir haben nordamerikanische Comics, ich kenne nordamerikanische Comics, war das jetzt nicht so eine Abhackliste, ich bin traurig, wenn ich in einer Stadt war, ohne einen Comicladen besucht zu haben.
Da gab es wahrscheinlich am wenigsten Ungewöhnliches zu entdecken, was du nicht schon kanntest oder so. Ne?
Genau, also deswegen wurde es dann einfach in den asiatischen Ländern, wurde es dann dahingehend natürlich spannender. Also ein Comic-Ziel, das ich wirklich auf der Reise hatte, war in Brüssel in das Comic-Museum zu gehen, weil das einfach auch so aus meiner Kindheit noch herrührt.
Wo diese Tim und Struppi-Rakete steht, ne?
Steht da auch, ja. Mhm. Ich glaube, da steht auch eine, ja.
Und ist das immer noch sowas, was man mal als Mensch, der an Comic-Kultur interessiert ist, sich anschauen sollte, einmal im Leben? Oder sagst du, das ist eher was wirklich nur für franco-belgische Fans oder so?
Also, eher Zweiteres. Das ist eben auch kein allgemeines Comic-Museum, sondern es ist das Zentrum für belgischen Comic. Also ich kann jetzt den offiziellen Namen nicht, also weder könnte ich ihn aussprechen, noch würde ich ihn jetzt tatsächlich auswendig wissen, aber übersetzt quasi ist es eigentlich wirklich so Zentrum für belgischen Comic. Also das ist eben auch der Fokus der ganzen Sache. Und es ist von der Art, wie die Ausstellung gemacht ist, auch, also es ist schön, Originalsachen zu sehen, und es ist auch interessant gestaltet, wenn man sich nicht sehr intensiv mit Comic auskennt. Also ein großer Teil der Ausstellung ist wirklich so quasi der Prozess, wie ein Comic entsteht, und das dann anhand von Originalen auch gezeigt. Also es ist dann so einige Meter Regale und Vitrinen mit, okay, es wird ein Skript geschrieben, und dann kann man in ein Video sich dazu anschauen und kann Originalskripte sehen und dann auch so ein bisschen die Entwicklung. Hier, dann kommen so Bleistiftskizzen und dann Reihenzeichnungen und dann kommt Tusche und dann kommt Farbe. Lettering wird ausgelassen, weil das macht in Europa ja der Zeichner selber. Das ist meine Erklärung dafür, weil mein lieber Freund David natürlich sofort gesagt hat, na klar, über Lettering spricht wieder keiner. Und ich dachte, ja, das ist im europäischen Comic ein bisschen anders als im amerikanischen Mainstream-Comic. Aber gut, also so wie ein Comic entsteht, das ist etwas, was ich weiß. Das ist jetzt für mich keine große Erkenntnis, aber es ist ganz nett, das anhand so von Originalen ein bisschen zu sehen.
Was für Originale haben die denn da?
Also das ist das, wo ich jetzt drauf kommen wollte, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Da sind schon auch bekanntere Sachen dabei, hier von wann haben diese 8 oder wie auch immer dieses römisch X und noch ein paar Zahlen, ihr kommt gerade überhaupt nicht drauf, was ich meine, ne? Es gibt so einen Agenten-Comic, so einen klassischen Franco-Belgisch, gibt es auch diverse Verfilmungen.
Heißt ja nicht und der 13? Heißt sowas
wie, oder 13, 13, ja, nicht 8, sondern 13, klar, X und Zahlen ist nicht V
und Zahlen. X und
ja,
3, 13, genau. 3 Is ist eine 13.
Ja, genau so. Also sowas, aber sie haben, was ich ein bisschen enttäuschend fand, war dann, dass sie in manchen, also es gibt dann einen großen Raum, wo dann immer so eine Ecke für einen bestimmten Zeichner so Fokus ist, also da gibt es dann eben die RG-Ecke und dann noch ein paar andere Ecken, und da mangelt es dann schon wieder an Originalen. Also da hängen dann eben Reproduktionen und das ist dann nicht mehr so interessant. Und dann gibt es noch eine große Fläche mit Wechselausstellungen, und da kommt es dann halt eben drauf an, was da gerade für eine Ausstellung ist. Aber also da waren interessante Sachen, und ich schaue mir immer gern Originalsachen an, auch wenn ich die Comics jetzt nicht zwingend kenne. Also da waren durchaus spannende Sachen dabei und es ist auch interessant zu sehen. Aber es ist, also für mich war es so ein Ziel, weil ich da quasi mehr oder minder mein ganzes Leben schon hin wollte. Also ich glaube, das hatte jetzt irgendwie gerade 30-Jähriges oder sowas, oder hat dieses Jahr 30-Jähriges. Also das hat so aufgemacht, als ich so rund 12 oder so war. Das heißt, ich habe das damals mitbekommen. Da ich bin mit franco-belgischem Comic auch, also hat eine große Phase meines Comic-Lesens eingenommen. Ich bin ein riesen Spirou- und Fantasio-Fan gewesen. Irgendwie, also in meiner Kindheit habe ich Taschengeld darin bemessen, wie viele Carlsen-Comics kann ich mir davon kaufen. Wenn man so grob 10 Mark sind ein Comic, war so grob.
Ja, ja, ja.
Und von daher, also das heißt, so franco-belgisch war so das, was groß war bei uns zu der Zeit, eben so in den, ja, ich sag mal, 80er Jahren. Und da war, das Brüssel war so das Mekka, und als da dieses Museum aufgemacht hat, dachte ich mir, da will ich mal hin. Jetzt hat mit mittlerweile Anfang 40, Comicwelt hat sich verändert, ich habe mich verändert, ich habe jetzt auch schon mehr Sachen gesehen. Es ist nicht mehr so wie mit 12 damals. Muss ich jetzt sagen, es war für mich schön, jetzt mal da gewesen zu sein. Es ist aber kein Ort, dem ich jedem dringend empfehlen würde. Also so gut ist es nicht, dass ich sage, jeder Comicleser sollte diese Reise mal gemacht haben.
Muss man nicht extra für hinreisen, meinst du?
Genau, richtig.
Gab es denn so einen Ort
Brüssel irgendwo? Brüssel an sich war jetzt auch keine Stadt, die uns begeistert hat. Aber wenn man mal da ist und eine Affinität zum franco-belgischen Comic hat oder zumindest mal reinschnuppern will, ist das schon eine ganz gute Gelegenheit.
Gab es denn irgendwo auf deiner Reise einen Ort, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall mal hin?
Ich halte ja nichts von so dogmatischen Aussagen, weil natürlich jeder irgendwie andere Präferenzen hat und andere Vorlieben hat. Also es gibt Leute, die lieben es, 10 Stunden bei 30 Grad am Strand zu liegen, und ich langweile mich zu Tode und fühle mich körperlich gequält dabei. Und dann sind wir eben Reisende, die gern Städteurlaub machen, und andere sagen, hier, ich will lieber in die Natur und bleib mir weg mit Hochhäusern oder so. Also Bianca und ich, wir sind beide Riesenfans von Japan, also vorher schon gewesen. Also wir waren beide vorher schon in Tokio. Jetzt auf der Reise, habe ich vorhin erwähnt, noch in diversen anderen Städten. Und Japan ist so das Land, Deswegen haben wir uns auch ganz am Ende Tokio nochmal hingelegt. Also wir waren ja im August in Tokio und jetzt im Dezember dann nochmal, weil wir es da so toll finden. Gent war eine Spitzenstadt, gerade jetzt, wenn es nicht so weit weggehen soll von Deutschland aus und von anderen Regionen in Deutschland ja noch näher als jetzt hier von Nürnberg aus. Also Gent kann ich super empfehlen, super entspannte Stadt, das ist eine alternative Stadt, das ist so ein bisschen das alternative Zentrum von Belgien. Da Haufen, also meine Tätowiererin ist von dort, das ist eigentlich so meine Verbindung nach Gent, also gibt es einen Haufen Tätowierer, viel Street Art. Wir haben da in der, im Touri-Zentrum haben wir so eine Stadtkarte gefunden, wo lauter legale Murals eingezeichnet waren. Da haben wir dann mal einen halben Tag damit verbracht, irgendwie so diese ganzen Murals aufzusuchen.
Also bunte Graffiti-Bilder, große
Street-Art-Bilder. Genau, groß gestaltete Wandbilder, Graffiti-Wandbilder. Und so ein bisschen so die vegan-vegetarische Szene in Belgien ist auch so von Gent ausgegangen. Das heißt, da gibt es eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also Gent ist eine prima Stadt, die richtig gut ist.
Hast du den Eindruck, dass in Belgien Comics auch so in der Gesellschaft größer sind als hier?
Also das ist natürlich das, was man immer so liest. Also ich habe jetzt nicht genug Zeit in Belgien und auch in belgischen Haushalten verbracht, um da jetzt halt sagen zu können, meine eigene Erfahrung ist, jeder dort hat eine Comicbibliothek bei sich zu Hause stehen. Meine Tätowiererin liest viel Comics, aber die ist jetzt auch in einem grafischen Job so. Ja. Also die hat ich habe so ein Reinhard Kleist Johnny Cash Tattoo, das hat die damals tatsächlich erkannt. Also wow. die konnte mit dem Comic was anfangen, als ich ihr das Tattoo gezeigt habe. Also okay. Die hatte den Comic zumindest schon mal gehört gehabt.
Aber es hängen jetzt auch keine riesigen Comic-Werbungsplakate irgendwo rum oder so.
Das so jetzt halt nicht. Also ich glaube schon, also auch wieder von dem, was man eben so viel liest, Belgien, Frankreich, da eben schon, dass der Comic im Buchhandel eine andere Stellung hat und dass Comics eben auch so auf den normalen Buchhandelsbestenlisten auftauchen, wenn es eben natürlich der entsprechende Comic ist, über Asterix hinaus. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so. Also es gibt immer diese Geschichten von Japan, dass man so in der Tokioter U-Bahn die Leute sitzen sieht, wie sie da Comics lesen und so. Das habe ich so festgestellt. Vielleicht habe ich mich jetzt nicht genug in U-Bahnen oder in Straßenbahnen in Belgien aufgehalten. Aber ja, also das ist auch mehr so Secondhand Erfahrung, die ich da so wiedergeben kann. Also ich glaube, wir alle in Deutschland sagen ja einfach mal gerne, der Comic hat einen anderen Stellenwert in Ländern wie Belgien und Frankreich. Das kann ich so auch sagen. Meine tatsächlich persönliche Erfahrung ist da jetzt aber auch nicht so groß dann dahingehend dann wieder. Aber allein, dass natürlich so ein Zentrum existiert in Brüssel und dass die entsprechenden großen Künstler dort auch einen anderen Bekanntheitsgrad haben, das zeigt ja schon auch was. Wir tun uns hier immer noch schwer, so ein Zentrum aufzubauen. Es gibt immer wieder Versuche und es gibt Menschen, die das machen wollen. Es scheitert dann aber einfach immer, ich meine, hauptsächlich natürlich an Finanzierung. In Erlangen gibt es jetzt ja gerade mal wieder den Versuch, irgendwie ein bisschen was in Richtung Comic-Museum zu starten. Aber in Belgien gibt es sowas dann eben und Brüssel leistet sich das zu haben. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das Comic ein bisschen einen anderen Stellenwert dann auch hat.
Okay, Brüssel, war sonst noch was comic-mäßig interessant in Brüssel oder in Belgien allgemein? Oder können wir zum nächsten Land?
Nee, also das war eigentlich wirklich dann hauptsächlich das Zentrum in Brüssel und der Comicladen in Gent. Wie gesagt, Gent da eben noch so als auf jeden Fall eine der Highlight-Städte, auch irgendwie mit Comicbezug. Ich habe auch noch andere Städte, die ich toll fand, die jetzt aber unabhängig von ob ich da was mit Comic gemacht habe oder nicht. Also Liverpool war ich vorher zum Beispiel noch nicht, fand ich toll, aber da hab ich jetzt kein Comic-Erlebnis gehabt. Ansonsten noch als Land ist Taiwan uns jetzt auch noch sehr ans Herz gewachsen. Okay. Da waren wir in Taipei und in Kaohsiung, geschrieben Kaohsiung. Und dort habe ich dann eben auch Comic-Erlebnisse gehabt. Also eigentlich so das waren die zwei Sachen, die ich in dem Tweet eben auch erwähnt hatte, den ihr vorgelesen habt in der letzten Sendung. Da war eben hauptsächlich wirklich Kuala Lumpur und dann eben noch Taiwan, Taipei und Kaohsiung. Also da hatte ich so die stärksten Comic-Erlebnisse jetzt über Japan noch hinaus, also auch in Tokio jetzt dann habe ich noch einiges an an Comic Dingen auf der Liste gehabt, die ich noch so machen wollte, nicht zu allem gekommen. Aber gut, der japanische Comic ist bei uns jetzt nicht so gänzlich unbekannt. Für mich persönlich war wirklich so Kuala Lumpur, Malaysia und Taiwan waren so Ecken, wo ich so augenöffnende Erlebnisse hatte mit Comic.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ländern, die ich, von denen ich, wie ich damals auch geschrieben habe, wenig bis nichts wusste, wo ich also Sachen sehen konnte, die mir neu waren.
Zum Beispiel?
Die jetzt auch nicht, mein Comic ist immer noch irgendwie Strich auf Papier, also auch da ist es jetzt natürlich jetzt nicht komplett irgendwie anders, aber trotzdem ist es einfach spannend, mal Titel zu hören oder auch Bücher in der Hand zu haben und Bilder zu sehen von einem Land, wo ich das einfach eben so noch nicht hatte, was bei uns jetzt nicht irgendwie in Massen verlegt wird. Also wenn man es mal grob runterbricht, ist es ja bei uns hauptsächlich, okay, deutscher Comic, franco-belgischer Comic, nordamerikanischer Comic, japanischer Comic, würde ich jetzt mal so spontan grob zusammenfassen. Und dann natürlich gibt es noch diverse andere, auch vor allem auch europäische Länder, dass mal ein spanischer Comic vorbeikommt, italienischer Comic, also haben wir natürlich auch, klar. Aber gerade dann auch aus dem asiatischen Bereich, japanischer Manga einfach diesen riesigen Teil ein. Und von diesem riesigen Teil sehen wir in Deutschland ja auch nur einen Bruchteil. Mhm. Und dann in diesen weiteren asiatischen Ländern, was dort dann vor Ort noch so passiert, kommt dann auch nur, glaube ich, sehr, 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 sehr vereinzelt zu uns an. Und ich habe dann, da habe ich es dann wirklich auch so gemacht, dass ich dann in einzelnen Ländern ein bisschen recherchiert habe, dass ich eben geschaut habe, okay, gibt es irgendwo einen Comicladen? Und in der Recherche stolperst du dann plötzlich eben drüber, es gibt jetzt hier vielleicht nicht im gleichen Comicladen, aber es gibt ja jetzt dieses Cartoon- und Comic-House zum Beispiel in Kuala Lumpur. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich bin jetzt halt hier, hier komme ich vielleicht nie wieder her. Das ist auf jeden Fall was ich mir anschauen möchte. So einen Comicladen in Vancouver, da kann ich dran vorbeilaufen, da kann ich davon ausgehen, der wird jetzt nicht extraordinär was anderes haben, als ich jetzt in anderen nordamerikanischen Comicläden schon gesehen habe. Aber so ein extra Haus dafür in Kuala Lumpur, das sich verschrieben hat, den einheimischen Comic irgendwie zu repräsentieren, das ist was ich dann sehen möchte. Das ist was mich dann wirklich auch so interessiert, dass ich sage, okay, Bianca, wir nehmen uns den Tag und nehmen uns auch das Geld für den Eintritt, dass wir da dann mal hinfahren.
Das ist dann so eine Mischung aus Museum und Laden oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die hatten auch einen kleinen Vorbereich, wo sie auch Comics verkauft haben und so ein bisschen eigene T-Shirts mit dem Logo und so. Aber es ist schon ein bisschen abseits. Also das ist jetzt nicht irgendwie so mitten in der Stadt in einer Ecke, wo man einkaufen geht. Also ich glaube, man fährt dort dann doch schon wirklich hin, um dieses Museum zu besuchen, und dann hat es halt auch noch einen Museumsshop so. Ja? Mit aktuellen malaiischen Veröffentlichungen. Der Laden wird mehr oder minder geschmissen von malaiischen Cartoonisten. Also bei uns waren jetzt zwei Leute vor Ort. Ich weiß nicht, ob es immer zwei sind, aber da waren eben zwei Cartoonisten vor Ort, die uns dann auch ein bisschen rumgeführt haben, uns was erklärt haben, und die sind auch da, machen Karikaturen, kann man dann eben gegen Bezahlung irgendwie Karikaturen machen lassen. Ich sehe, ob es jetzt auf Facebook und so ein bisschen mitverfolgt, dass dann halt auch mal, man kennt die Schulklassen und so, da glaube ich vorbeikommen, und die machen auch Zeichenkurse, haben sie uns erzählt, die sie dort dann eben anbieten. Und das war ganz, ganz interessant. Das auffälligste, erste größere Ding war, dass es gibt eine Comic-Zeitschrift in Malaysia, die heißt Gila Gila. Ich habe jetzt hier Ausgabe 822 vom September, Oktober 2019 in der Hand. Also seitdem schon wieder ein oder zwei Stück erschienen. Und gibt es schon seit den, ich glaube, 70er Jahren, ich glaube 70 Jahre, etwas über 40 Jahre, glaube ich. Wow. Und ist so. Das Vorbild war amerikanische Mad Magazine, also so ein bisschen so ein Humor, Satire, Comicstrip, Magazin, das es, wie gesagt, eben schon ewig gibt. Und das hat also einen großen Teil dieser Ausstellung ausgemacht, dass sie dort Coverzeichnungen und auch Originalseiten da hatten. das fand ich zum Beispiel ein ganz spannendes Ding, dass es wirklich so eine schon Jahrzehnte alte Institution gibt und auch immer noch, weil ich habe dann zu dem, also der Zeichner hieß Pau, oder sein Künstlername ist Pau, heißt zu Deutsch Mango, wie er mir erklärt hat. Der hat mir eben davon dann halt erzählt, habe ich zu ihm noch gesagt, naja, wenn sie noch ein paar Jahre machen, Mad Magazine wurde gerade eingestellt, eventuell ist Gila Gila irgendwann mal älter, als das Mad Magazine geworden ist, wer weiß es. Aber sowas finde ich dann eben interessant, gibt es schon seit 40 Jahren, habe noch nie was von gehört. Ich kenne keine malaiischen Comiczeichner, vielleicht habe ich schon mal einen in der Hand gehabt, vielleicht wurde schon mal was veröffentlicht, was mir jetzt nicht bewusst ist oder so, das kann durchaus sein. Aber das ist was ich nicht kenne, wo ich gedacht habe, gut, dann so ein Heft nehme ich mir mal mit, ich kann die Sprache nicht lesen, aber das möchte ich gerne als Souvenir zu Hause stehen haben. Und das Schöne an Comics ist, man kann ja auch immer auch die Bilder anschauen und sich die Kunst angucken. Und ich habe mir dort dann auch noch einen zweiten Comic mitgenommen, der ist Bear und Bob. Das ist dann tatsächlich von einem so Independent-Zeichner eben ein Comic, also ein Typ, der schreibt und zeichnet. Der nennt sich AIE, also groß AIE, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man das dann ausspricht. Der hat sicherlich auch noch einen echten Namen, aber wie gesagt, auch hier kann ich die Sprache nicht. Aber das war eben, weil ich dann auch dachte, ich würde gern noch irgendwie über dieses Gila Gila hinaus einfach einen malaysischen oder malaiischen Comic mitnehmen. Und der hat mich vom Stil angesprochen, weil der so ein bisschen schwarz-weiß Funny Indie Comic ist. Das hat mich vom Stil her einfach angesprochen, dass ich dachte, gut, den nehme ich mal mit, weil ich mir den dann zu Hause einfach noch intensiver anschauen möchte.
Aber der ist jetzt nicht auf Englisch, weil der Titel ist ja Englisch.
Nee. Ja, nee, der ist nicht auf Englisch. Der ist in Landessprache. Mhm. Von daher kann ich mich entweder mit einer Google-Übersetzer-App hinsetzen und hoffen, dass die halbwegs gut funktioniert, oder ich gucke mir eben Bilder an. Aber das waren dann einfach so, auch hier wieder, man kann nicht so viel Souvenirs mitnehmen, wenn man aus dem Rucksack oder aus dem kleinen Koffer lebt. Kann höchstens
ein Paket nach Hause schicken.
Das haben wir tatsächlich hin und wieder mal gemacht, aber auch das... auch das kannst du nicht so häufig machen, weil du auch
das kostet auch da Geld.
An die Grenzen des Budgets dann auch gerne mal stößt. Weiß, also wir haben aus den USA haben wir mal ein Paket zurückgeschickt und auch von Kanada haben wir was zurückgeschickt, aber das ist dann teilweise auch erstmal ein Riesenaufwand, überhaupt eine Post zu finden, wenn du irgendwo außerhalb von Nashville irgendwo wohnst, und einen Haufen Geld mit Porto dann, ja. Aber so hin und wieder dachte ich mir eben, so ein Comic-Heft möchte ich mir als Souvenir dann doch ganz gerne mitnehmen, und wir haben das dann immer entsprechend abgesprochen, und an irgendeinem Punkt hat Bianca dann mal gesagt, aber in den nächsten zwei Ländern musst du mir versprechen, da dann vielleicht nicht, sonst wird es dann irgendwann zu viel. Irgendwann hat sie mir gesagt, weil ich dann auch gesagt habe, ja, ich in den nächsten Ländern weiß ich jetzt auch gar nicht, wie es dann mit Comic ist und sowas. Dann meinte sie, ja, du bist so ein Comic-Trüffelschwein, du findest doch immer irgendwas.
Sehr gut.
Naja, genau, also was ich dann auch dort in diesem Cartoon- und Comic-Haus, wir hatten ein bisschen unterhalten dann mit Paul, auch gelernt habe, dass der Markt dort auch von japanischem Manga dominiert wird, also der asiatische Markt, soweit ich ihn jetzt wahrgenommen habe, also in Südkorea, habe ich mal versucht, ein bisschen was rauszufinden über Comic. Das fiel mir schwer, da was zu finden. Also bei Südkorea hatte ich den Eindruck, dass dort quasi gedruckt nichts mehr erscheint, außer japanische Übersetzungen. Also ich bin dann mal in eine Buchhandlung gegangen, habe dort ein Comic-Eck gefunden. Da habe ich hauptsächlich japanische Sachen erkannt, wobei ich auch hier jetzt wieder nicht der Experte bin, dass ich bei jedem Buch sagen könnte, okay, das ist definitiv nicht koreanisch. Vielleicht waren da koreanische Sachen auch mit dabei. Aber ich habe es dann eben ein bisschen über Online-Recherche versucht, habe mal geschaut, mir YouTube-Videos angeschaut über Empfehlungen für koreanischen Comic, und da kam dann eigentlich immer nur Online-Comic dabei raus.
Also Webcomic.
Also genau, Webcomic. Und über die verschiedenen Apps, wie jetzt eben Line Webtoon oder Comico, dass dort eben so die meisten Sachen erscheinen und dass die eigene Comicproduktion wenig gedruckt erscheint. Also das war zumindest der Eindruck, den ich in Korea hatte. Also da ist es mir schwer gefallen. Also wir sind von Südkorea sind wir keine Fans geworden, und auch eins der Dinge dabei war, dass es mir schwer gefallen ist, überhaupt irgendwie mal, also ich habe, wie gesagt, dann auch mal eine Buchhandlung gefunden, aber Südkorea erschien mir wie ein sehr kapitalistisch konsumfreudiges Land, irgendwie sehr, sehr luxuszentriert. Also wir waren in der größten Mall der Welt, die bestand eigentlich nur aus Klamottenläden und ab und zu gab es nochmal was zu essen. Also stockwerkeweise Kleidung. Hm. Also da gab es keine Buchhandlung oder ein Spielwarengeschäft oder irgendwie sowas. Also das fand ich schon sehr seltsam. Egal, aber das war so meine Erfahrung mit Korea und dann eben auch in Malaysia habe ich dann gelernt, okay, ja, sehr, sehr viel japanischer Comic, sehr, sehr viel online. Aber es gibt eben auch noch so verschiedene, auch Drucksachen, also auch dort in diesem kleinen Shop, den sie dort in dem Museum hatten, da haben sie dann auch neuere gedruckte Sachen, die dann glaube ich Printversionen von Webcomics waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und dort eben der Stil, dann vom Zeichenstil dann eben auch sehr japanischer Manga beeinflusst, also die jungen Zeichner und Zeichnerinnen, die dort aufkommen, die eben ja auf unter dem Eindruck aufwachsen, dass der Comicmarkt hauptsächlich von japanischem Manga dominiert wird, wachsen eben dann eben auch mit diesem Zeichenstil auf und das ist dann der Zeichenstil, den sie dort dann eben offensichtlich auch adaptieren.
Und sind es auch ähnliche Genres dann?
Ich glaube schon, da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen in den Bereich. Und gut, jetzt ist natürlich der japanische Manga ist ja eigentlich auch unendlich, was die Genres angeht. Also da kriegen wir ja auch nur einen sehr kleinen Teil davon ab. Also wir haben ja einfach durch die Sachen, die wir so als erstes bekommen haben, die ja auch viel Anime getrieben waren, was zuerst als Manga in Deutschland oder was groß als Manga in Deutschland angekommen ist, war einfach sehr durch so eine bestimmte Genre-Richtung getrieben. Aber das ist ja in Japan noch viel, viel, viel weiter gefächert. Also da sehen wir ja auch nur einen Bruchteil davon. Mhm. Da finde ich zum Beispiel immer ganz interessant, das auch mal ein bisschen mit dem amerikanischen Markt zu vergleichen. Was wird in Amerika an Manga übersetzt und was wird bei uns übersetzt? Das ist nicht deckungsgleich. Mhm. Und da kriegt man dann manchmal Sachen mit, wo du sagst, ah ja, sowas gibt's also auch, das habe ich bei uns so noch nicht gesehen. Jetzt auch hier muss ich wieder sagen, bin ich aber auch nicht der Manga-Experte. Ich kann jetzt nicht sagen, was ist alles auf dem deutschen Markt alles verlegt wird. Ich guck da schon ein bisschen hin, aber ich kann jetzt nicht, also da sind andere Leute, die jetzt aber sagen können, aber das gibt es doch auch. Ja, das ist jetzt in meinem Blickfeld dann halt nicht aufgetaucht.
Das meinte ich ja auch in der letzten Sendung schon, das ist auch so mein also ich habe so den Eindruck, dass so die Sachen, die ich so richtig interessant finde, die kommen irgendwie nicht hier an oder ich kriege sie nicht mit oder
ja,
so.
Ja, weil die Verlage das sich nicht trauen. Die machen halt viel Geld mit diesen drei großen Bereichen. Ne? Also mit Shonen kannst du halt unglaublich viel Kohle scheffeln. Ja. Und dann gehen sie aber halt auch nicht das Risiko ein, mal andere Dinge zu probieren. Und wenn sie es eingehen und es nicht sofort innerhalb von 2 Monaten funktioniert, dann wird es halt auch wieder eingestellt. Das ist halt sehr, 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 sehr gewinngetrieben. Und das finde ich total schade, weil natürlich dann auch dieses sehr enge Bild von Manga bei uns weiterhin bestehen bleibt.
Ja, ich glaube, es hätte halt auch ein Riesenpotenzial. Mega. Also, weil warum sollen nicht andere Genres hier auch erfolgreich
ja,
sein?
Ja, ne? Eigentlich ist es Unsinn, aber gut. Ja, aber ich finde es spannend, wenn du das so sagst, dass du durch den Blick, was in anderen Ländern übersetzt wird, nochmal irgendwie eine andere Perspektive bekommen hast, weil das stellt man ja dann auch nicht so oft fest. Man denkt dann ja, wenn es bei uns nur das gibt, dann gibt es wahrscheinlich in anderen Ländern auch nur das und das als Übersetzung, aber ist halt nicht so, ne? Aber ich finde, was ich echt interessant finde, ist, dass Japan auch in anderen asiatischen Ländern im gedruckten Bereich so mega dominant ist. Ich hätte gedacht, dass es zumindest auch im Indie-Bereich dann noch genügend oder wie auch immer man das da nennen möchte, Vertreter im Printbereich gibt. Aber klar, die haben wahrscheinlich dann auch einfach durch die Masse so viel.
Und sie sind halt um die Ecke, so mehr oder weniger.
Ja, ne? Das Importieren kostet nichts. Aber die sind dann, also, die japanischen Manga sind dann auch auf Koreanisch übersetzt worden, oder?
Davon gehe ich aus. Ich habe die jetzt nicht alle aus dem Regal genommen, die ich da gesehen habe. Aber nachdem das ja unterschiedliche Schriften sind, gehe ich schwer davon aus, dass die dann entsprechend auf Koreanisch übersetzt sind.
Ja, ich weiß es nicht. Also nicht, weil die Sprachen so gleich sind, sondern habe ich gefragt, sondern weil ich meine, hier gibt es ja auch viele Sachen im Original. Ich kaufe ja auch vieles, was aus Amerika kommt, auf Englisch. Und nicht die Panini-Version oder so. Deswegen kann es ja sein, dass es dort sich so auch so eine Originalkultur entwickelt hat, dass einfach das Übersetzen zu teuer ist und deswegen importieren die alles auf Japanisch. Deswegen hat es mich jetzt interessiert.
Also die ich da jetzt gesehen habe, das war in einer regulären Buchhandlung, also war so eine Kettenbuchhandlung.
Thalia.
Da gehe ich jetzt. habe ich mir zum Beispiel nicht vorgestellt, dass das jetzt ein Fremdsprachenregal ist. Ja. Also das waren dann halt auch, ich kann jetzt die Titel nicht mehr aus dem Kopf sagen, aber es waren eben bekannte, also sowas wie One Piece oder sowas, Sachen, die ich halt auch wiedererkenne, ja, die es, glaube ich, überall auf der Welt gibt. Also da gehe ich davon aus, dass das Übersetzungen waren. Mhm. Die habe ich mir jetzt nicht angefasst, wie gesagt, weil ich an japanischen Comic in Korea nicht interessiert war. Ich war an koreanischen Comic interessiert. Es gibt bestimmt auch in Korea dann da einen Independent-Markt, weil du gesagt hast, bei den Indies wird doch was passieren. Das tut's bestimmt, aber das ist halt was, wo ich da jetzt dann nicht dran vorbeigekommen bin. Also ich habe jetzt eben in Korea keinen Comicladen gefunden oder ich bin an keinem Comicladen vorbeigekommen, wo ich da intensiver hätte einsteigen können. Das Einzige, was ich eben gefunden habe, war eine Buchhandlung mit einem Comic-Eck und da habe ich hauptsächlich Japanisches erkannt. Ja, aber ich habe eben auch in anderen Ländern, auch wenn wir dann über Taiwan sprechen, das dann eben auch dort gelernt, dass dass der japanische Manga einfach so das dominierende Genre im Comic-Markt ist und das hat teilweise, glaube ich, auch einfach auch historisch gewachsene Gründe. Also gerade jetzt im Falle von Taiwan. Taiwan, das sind jetzt auch Sachen, die ich mir angelesen habe. Ich hab so ein paar Links, die kann ich euch dann gerne mal per E-Mail schicken. Könnt ihr irgendwie in die Shownotes packen. Die sind ganz interessant, wenn man eben darüber was lernen will, so über die Geschichte Taiwans und Comics in Taiwan. Taiwan hatte ähnlich wie die USA so einen Comics-Code, aber noch krasser als in den USA. Und es war für etwa 20 Jahre, Mitte der 60er bis Mitte der 80er existierte der. Da gab es auch so eine Militärregierung in Taiwan. Und dann gab es eben diesen Comics-Code, der sehr, sehr, sehr genau bestimmt hat, was im Comic, wie ein Comic auszusehen hat. Also es ging nicht nur im amerikanischen Comic, ist es ja hauptsächlich, welche Themen dürfen nicht verhandelt werden. Also es gibt keine Sexszene, es gibt keine Gewalt, irgendwie sowas. Im taiwanesischen Comic war es dann auch noch so, welche Formen dürfen verwendet werden, wie darf der Vordergrund zum Hintergrund gestaltet sein, welche Farbschattierungen, welche Verhältnis von dunkel zu hell und dazu dann auch noch, welche Inhalte dürfen transportiert werden. Also extrem.
Bloß nichts Subversives irgendwie aufkommen lassen, ne?
Ja, also so Beispiele wie Technik und Fortschritt, also so Wissenschaft muss immer positiv dargestellt werden. Also so den Mad Scientist darf es nicht geben zum Beispiel. Solche Sachen. Und das hat halt dazu geführt, dass die eigenen Comicproduktion extrem geschwächt wurde. Also es musste halt alles zur Zensur auch vorgelegt werden natürlich. Das heißt, die Verleger hatten kein großes Interesse daran, sich da irgendwie rumzunerven und Zeichner hatten es eben auch schwer, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und das in der Phase wurde dann extrem viel aus Japan per Piraterie importiert, weil es zu der Zeit auch kein anständiges Urheberrecht in Taiwan gab. Und das heißt, es konnte sehr, sehr billig japanischer Comic einfach piratet werden. Und dann wurde eben japanischer Comic gelesen. Und so hat sich dann der japanische Manga in Taiwan eben als die dominierende Comicform dann auch herausgeschält. Bis dann in den 80er Jahren dieser Comics Code weggefallen ist, Taiwan sich eben von der Militärregierung in eine Demokratie entwickelt hat. Und dann gab es in den 80er Jahren so eine gewisse Renaissance, dass da eben auch wieder neue Künstler raufgekommen sind, die eigene Sachen gemacht haben. Soweit ich das gelesen habe, gab es in den 90er Jahren dann wieder eine Krise, weil dann auch noch mehr wieder japanischer Comic, diesmal mit Urheberrecht, aber trotzdem. Doraemon ist zum Beispiel so eine Serie, die ich mehrfach mitbekommen habe. Doraemon war so das Ding, das quasi den Markt übernommen hat und ab da haben alle nur noch japanische Sachen gelesen. Das habe ich in ein paar Ländern irgendwie so gesehen, dass dieses Doraemon, diese Katze irgendwie ein großes Tier ist. So neben Hello Kitty ist dann irgendwie noch Doraemon. Und deswegen gibt es jetzt in Taiwan, es gibt eine eigene Comicproduktion. Dominierend im Laden und bei den Lesern ist aber trotzdem der japanische Manga. Mhm. Jetzt ist es aber bei Taiwan finde ich da jetzt gerade besonders spannend und das ist mit ein Grund, warum ich Taiwan als Land so mag, neben ganz vielen anderen Gründen. Da wird auch was getan für den eigenen Comics. Es gibt seit einigen Jahren in Taipei die Taiwan Comic Base. Das ist eben auch so von der Regierung unterstütztes Zentrum für taiwanesischen Comic. Das sind mehrere Stockwerke, die für Ausstellungen genutzt werden, für Symposien, Veranstaltungen, Treffen etc. Und unten eben auch ein Laden mit so Kaffee-Anteil.
Super cool.
Also wo man eben einheimischen Comic tatsächlich lesen, kaufen kann. Da gab es auch eine kleine Ecke zu LGBTQ-Comics, das fand ich sehr sympathisch. Die haben auch sehr offen ihre Solidarität mit Hongkong nach außen getragen, mit Plakaten etc. Das war da auch wieder sehr sympathisch. Muss man ja auch dazu sagen, Hongkong, Taiwan sind ja so diese zwei Länder, die irgendwie zu China gehören, aber irgendwie autonom sind. Also Festland-China und dann sind da noch Hongkong und Taiwan. Wobei Hongkong es da jetzt eben aktuell schwieriger hat. Also Taiwan ist noch ein bisschen freier.
Aber die gucken natürlich sehr aufmerksam, was da passiert.
Selbstverständlich, zu Recht. Also es ist so, wenn ich glaube, da sind wahrscheinlich auch Befürchtungen, wenn Hongkong fällt, sind wir die Nächsten so ungefähr. Genau, also das war so die Taiwan Comic Base. Also sehr, sehr cool, dass es das da gibt und dass da was passiert. Seit einigen Jahren gibt es ein Magazin, das nennt sich Creative Comic Collection, CCC. ist auch so ein Magazin des rein taiwanesischen Comic druckt. Also soweit ich das verstanden habe, in Fortsetzungen. Vielleicht auch abgeschlossen, Kurzgeschichten, weiß ich nicht. Ich hatte nicht die Gelegenheit, in das reinzuschauen. In asiatischen Ländern wird sehr viel verschweißt. In Asien mögen sie alles in Plastik. Also das, da wird die einzelne Banane verschweißt. Oha. Und das gilt auch für Bücher und Comics. Also gerade in vielen Gebrauchtläden, also es gibt in Japan ganz tolle und auch in Taiwan ganz tolle Gebrauchtbuchläden, da werden die Bücher trotzdem alle nochmal verschweißt. Also es ist immer sehr schwierig, in Sachen reinzuschauen da. Deswegen auch dieses Creative Comic Collection. Also ich habe jetzt nicht direkt reingeschaut in diese Hefte, aber habe die also mehrfach gesehen in Taipei und in Kaohsiung. Also das ist eben auch so ein eine Aktion für den taiwanesischen Comic, dass es dieses Magazin gibt, das explizit taiwanesischen Comic abdruckt. Ich glaube, da wird teilweise sind die Hefte dann eben auch in unter so ein bestimmtes Motto gestellt. Und dann in Kaohsiung, als wir dann dort waren, bin ich über eine Ausstellung gestolpert. Es gibt seit 2017 ein Anthologie-Comic, der erscheint einmal im Jahr und heißt Monsoon. Erscheint bei Slow Work Publishing. Und zu dem Zeitpunkt gab es also drei Bände. Der vierte erscheint jetzt gerade, glaube ich, kommt jetzt so bald raus oder ist gerade rausgekommen. Und zu diesen ersten drei Bänden gab es in Kaohsiung eine Ausstellung, A New Wave of Asian Documentary Comics. Diese Anthologie ist eben rein Dokumentarcomics, aber nicht nur taiwanesisch, also es erscheint in Taiwan, es ist ein taiwanesischer Verlag, aber ist an sich so aus dem südostasiatischen Raum. Also da sind auch Künstler aus Korea drin, aus Vietnam, aus Guam. Auch hier so jede Ausgabe besteht unter einem bestimmten Motto, die ich jetzt gerade nicht präsent habe. Und dann sind eben Kurzcomics drin von dokumentarischer Gestalt. Da habe ich mir Ausgabe 3 dann mal mitgenommen, weil diese Ausstellung, es war ganz lustig, wie ich über diese Ausstellung gestolpert bin. Und das ist auch vielleicht auch das, was Bianca dazu bewegt hat, mich ein Comic-Trüffelschwein zu nennen. Wir sind an einem Tag, also es gibt in Kaohsiung, gibt es das Pier 2 Art Center. Das ist ein großes Gelände, ich vermute, dass das mal Industriehallen waren oder so oder vielleicht von der Eisenbahn. Also da ist so ein stillgelegter, wie so ein Rangierbahnhof. Hier sind noch die Gleise, aber der Bahnhof ist nicht mehr da. Und daneben sind diese ganzen Hallen. Also das waren eventuell auch Bahnhallen oder sowas. Und die sind jetzt ein großes Kunstzentrum. Das zieht sich über diverse Straßen. Da sind Werkstätten drin, da ist ein Kino drin, da ist Theater drin, da sind Flächen für Ausstellungen drin. An dem einen Wochenende, wo wir eben auch da waren, war dann auch eine große Cosplay-Anime Convention. Da war dann das ganze Gelände, also wahnsinnig viele Cosplayer rum, also mehr Cosplayer als Un-Cosplayer sind da rumgelaufen.
Auch mal geil.
Also war sehr, sehr faszinierend. Das ist halt da auch verkehrsberuhigt, also da fahren halt auch keine Autos und so. Also das ist ein ziemlich cooles Gelände. Und da habe ich an dem einen Tag, da sind wir mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn da vor, mit der Straßenbahn da vorbeigekommen und habe ich so an der Haltestelle so ein großes Plakat, habe ich schon gesehen, irgendwas, da steht was mit Comics, ich habe es aber nur so halb gesehen, nicht so richtig. Also, ja, vielleicht ist es Werbung für einen Laden. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob es ein Plakat ist oder ob es nur jemand draufgeschrieben hatte oder so. Da war auch so eine Strebe davor. Also, ich habe es nicht so ganz gesehen. Und dann irgendwie am nächsten und übernächsten Tag waren wir nochmal in der Ecke. Und dann musste ich aufs Klo. Und dann war auf diesem Gelände halt auch eine öffentliche Toilette und da bin ich dann hin. Und dann hing da über dem Pissoir so ein Flyer für diese Ausstellung, diese Monsoon-Ausstellung. Und da habe ich also wiedererkannt, vom Design her, das war doch dieses Plakat, das ich die Tage gesehen habe. Ja. Und dann komme ich also vom Klo und sage, Bianca, ich habe eine Ausstellung gefunden, da bin ich da hin. Über dem Pissoir hin Werbung.
Andi geht einmal pissen und hat schon wieder neue Comic-Sachen.
Genau so, ja.
Nirgends kannst du den Junge alleine lassen, nirgends.
Ja, ein Bekannter von mir, mit dem ich, der ist weiß nicht, 2 oder 3 Jahre älter als ich, der war mit mir auf der Schule, aber halt ein paar Klassen über mir, auch schon immer Comic-Fan gewesen, der ist hier in der Comfort auch tätig, in der Deutschen Gesellschaft für Comicforschung, der ist da so die Erlanger Fraktion von der Comfort, und den habe ich irgendwann mal auf dem Münchner Comic-Festival getroffen. Das heißt, wir sind beide aus Erlangen, München ist nicht so weit weg, aber da sind wir uns über den Weg gelaufen. Es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das passieren kann, aber trotzdem dachte Clemens irgendwie, Mensch, da ist der Andi schon wieder und meinte, Andi Preller, na klar, schreib irgendwo auf der Welt Comic an die Wand und Andi Preller wird da sein. Ja. Und ja, so ungefähr. Jedenfalls, genau, da musste ich dann eben auch in diese Ausstellung gehen, die dort auf dem Gelände eben war. Und das war so eins der tollsten Erlebnisse, die ich auf der Reise überhaupt hatte. Also so dieses spontan in diese Ausstellung reinstolpern und dann war diese Ausstellung so großartig. Da hingen nur Originalseiten drin, alles Seiten, die eben in diesen 3 Monsunbänden auch veröffentlicht worden sind. Und wie gesagt, alles dokumentarisch.
Was für Themen so?
Alles, also in diesem Band zum Beispiel, den ich jetzt hier habe, da ist ein Comic drin, da geht es um ein Begräbnis. Der Autor oder der Erzähler, sagen wir mal, fährt zurück so in die ländliche Heimat für das Begräbnis der Großmutter und dort beschreibt er dann so, ja, die Bewohner des Ortes und die Rituale so ein bisschen und was dann, da passiert dann so ein komisches Event, wo etwas geistig minder bemittelter, verzeiht mir, wenn ich mal wieder den falschen, nicht ganz korrekten Ausdruck parat habe, wie der von den Einheimischen da so behandelt wird und was dann so passiert, das wird da beschrieben. Dann ist ein Comic drin, da geht es um Bohnenanbau. Ich glaube, der ist von einem, wenn ich es jetzt nicht verwechsel, von einem Filmemacher, der irgendwie eine Doku gemacht hat und aber auch von einem Zeichner mit begleitet wurde, der dann hier diese Geschichte gemacht hat. Und da geht es irgendwie eher gesagt um Bohnen und den Anbau von Bohnen. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, da kann ich jetzt noch nicht so ganz den Inhalt zu sagen. Dann ist eins, da geht es irgendwie um einen Flüchtling, beschreibt die Geschichte von einem Flüchtling. Also sowieso so querbeet, teilweise persönliche Geschichten und dann teilweise mehr so gesellschaftliche Geschichten. Quer durch alle Facetten. In dieser Ausstellung war zum Beispiel auch ein Comic von einem Zeichner, der auch Musiker ist. Der hat dann da irgendwie was dazu gemacht gehabt, eben so aus seinem Musikerleben eine Episode erzählt. Eine andere wiederum hat eine Geschichte aus ihrer Kindheit mit ihrer Oma irgendwie erzählt, wie sie sich zusammen Dracula angeschaut haben und so. Also so querbeet und auch stilistisch einfach so, ja, alles, was man so aus dem Comic halt kennen kann. Also querbeet, farbig, nicht farbig und mit sämtlichen Materialien. Also es war schon alles auf Papier. Also ich glaube, da war jetzt keine Digitalreproduktion dabei, soweit ich das jetzt erinnere oder soweit ich das auch erkannt habe. Ich glaube, die haben schon alle eher klassisch gearbeitet. Und auch da war es eben wieder so toll, wirklich auch die Sachen im Original zu sehen. Also gerade ich habe Band 3 habe ich mir dann mitgenommen, vor allem weil da eben die Geschichte drin ist, diese Beerdigungsgeschichte, die hing eben auch in der Ausstellung und das war so die Zeichnungen, die mich am meisten fasziniert haben. Und das eben auch jetzt zu vergleichen mit die Originale an der Wand und dann die Reproduktion im Comic, das fand ich eben auch wieder sehr, sehr spannend. Was mich da am meisten auch überrascht hat, war, wie klein im Format die meisten Zeichner da gearbeitet haben. Und wir sind es ja auch durchaus gewohnt, dass die Reproduktion kleiner ist als die Zeichnung. Also dass die Comics im Normalfall viel größer gezeichnet werden, als sie dann gedruckt werden. Mhm. Und dort hatte ich jetzt eher den Eindruck, also dass dort doch sehr viel so ungefähr im DIN A4-Format ist. Die haben wahrscheinlich keine DIN-Norm in ihrem Papier, deswegen, aber es dürfte so ungefähr DIN A4-Format gewesen sein. Und das ist eben auch so das Format, wie dieses Buch auch gedruckt ist. Also das hat mich sehr überrascht. Vor allem auch hier wieder diese Geschichte mit der Beerdigung. Das ist sehr, sehr ziseliert und fein strichig. Und das eben im Original zu sehen, in diesem doch vergleichsweise kleinen Format, das war halt extrem faszinierend. Mhm. Also das war eine super Ausstellung. Da würde ich mir wünschen, dass die auch irgendwie zum Beispiel zum Comic-Salon kommt. Also es war jetzt keine riesige Ausstellung. Also die kann man gut in einem Raum, glaube ich, auch unterbringen. Und das, weil es eben auch so ein schöner Überblick war, dann eben auch nicht nur zu einem Land, eben zu verschiedenen Ländern. Es war halt natürlich sehr, sehr thematisch eingeschränkt, dadurch, dass es dieses Dokumentationsding ist. Also da ist es sicherlich noch viel anderes Genre in Taiwan und anderen Ländern, dass da jetzt natürlich nicht repräsentiert ist. Aber dafür hat es ein bisschen einen stilistischen Überblick gegeben und eben auch einen Überblick über verschiedene Länder. Da war dann auch eine Videoinstallation mit Interviews mit verschiedenen der Künstlern. Also das war eine richtig tolle Erfahrung. Ich habe wahnsinnig viele Bilder gemacht, man durfte da fotografieren. Deswegen habe ich fast jedes Ding, glaube ich, fotografiert, das da irgendwie an der Wand hing. Genau. Was ich habe dann im Zuge dessen mich eben an sich noch so ein bisschen mit Comic in Taiwan auch beschäftigt und bin dann eben über so diese Artikel gestolpert, wo ich vorhin ein bisschen was erzählt habe, so Comics Code und Geschichte und so. Und dann ist mir auch da ja wieder klar geworden, also der taiwanesische Comic hat es ja mittlerweile auch nach Deutschland geschafft. Also wir hatten ja schon, was haben wir jetzt 2020? Wir hatten 2016 ein paar taiwanesische Künstler auf dem Comic Salon Erlangen zu Gast. Mhm. Wir hatten letztes Jahr in München, war Taiwan ein Schwerpunktland, da waren diverse Künstler da. Da war ich jetzt woanders, in einem anderen Land, deswegen war ich nicht in München letztes Jahr. Aber in dieser Recherche ist mir das wieder aufgekommen. Also auch auf der Website vom Comic Festival München ist eben auch da ein guter Artikel dazu, zur Geschichte Taiwans und zur Geschichte des Comics in Taiwan. Und das Ganze hängt, glaube ich, damit zusammen, es gibt diesen Verlag China Books aus der Schweiz. Und die verlegen eben auch Comics aus Taiwan. Und da hat als, ich glaube, es war 2016, als ich schaue hier gerade rein, 2018, muss wohl 2018 gewesen sein. Bianca hat sich jedenfalls einen dieser Comics gekauft gehabt, aber da gab es auch einen Vortrag zum Comic in Taiwan, den ich nicht gesehen habe, aber sie war dort und da waren eben auch verschiedene Künstler da und hatte sie sich den auch gekauft. Den habe ich dann auch gelesen in der Zeit, als wir in dieser Pause, in der wir hier, also noch bevor wir nach Taiwan sind, habe ich den gelesen. Heißt Dong Hua Chun Friseursalon von Ruan Guangmin. Den fand ich schon ganz interessant. Also das ist dann eben auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich dann mehr so Indie-Comic. Also es ist auch etwas nicht so nah am Manga und eben aber auch nicht Dokumentar-Comic. Das ist jetzt die einzige Veröffentlichung von China Books, die ich bisher kenne. Das, was ganz interessant ist bei denen, dass sie die Comics zweisprachig veröffentlichen. Also der Comic ist zweimal abgedruckt in einem Buch. Einmal eben auf Chinesisch und einmal auf Deutsch.
Okay.
Also das Buch ist doppelt so dick, als es sein müsste quasi, wenn man nur eine Sprache wollte.
Das ist ja interessant. Ein bisschen wie bei so Gebrauchsanweisungen.
Ja, aber auch gut zum Sprachelernen. Es gibt ja auch ganz viele der Literaturklassiker von Reklam zum Beispiel, gibt es ja in den zwei Sprachen.
Ich hatte mal die Idee, man könnte ja eigentlich so Blanko-Comics machen ohne Text und dann so Folien dazu geben, wo dann so die Sprachen drauf sind.
Auch eine gute Idee.
Über solche Sachen habe ich tatsächlich auch schon mal nachgedacht, wenn es darum ging, weil ich ja nun mal Freunde in den USA habe und wenn ich irgendwelche deutschen Veröffentlichungen, die nicht lesen können, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich so Folien selber irgendwie erstelle, die sie dann drauflegen können, um dann irgendwie eine Übersetzung lesen zu können. So, ja, genau. Also den Comic fand ich ganz gut. Es sind ein Haufen Tippfehler sind drin. Also ich glaube, die Redaktionsarbeit bei China Books ist da mehr so naja gewesen. Aber an sich ist das zumindest schon mal, also da, es gibt Comics aus Taiwan in Deutschland, zumindest bei China Books. Da kriegt man einen kleinen Einblick zumindest in ein paar Sachen. Und was ich dann da so bei meiner Recherche auch noch gefunden habe, ich habe dann auch in Kaohsiung wieder eine Buchhandlung gefunden, auch so eine Gebrauchtbuchhandlung. Jetzt ist die, sind die Gebrauchtbuchhandlungen, also wie ich sie jetzt kennengelernt habe, in Japan und in Taiwan nicht zwingend zu vergleichen mit so den Gebrauchtbuchhandlungen, die ich hier aus Deutschland zumindest kenne, wo ich meine ollen Bücher hinbringe und die die halt so ins Regal stellen, sondern wie gesagt, die, da wird dann alles irgendwie eingeschweißt. Also gerade in Japan, japanische Kultur legt sehr, sehr hohen Wert auf Qualität und es werden die Sachen auch anständig behandelt. Also man kann sehr, sehr prima gebrauchte Sachen in Japan kaufen, weil man sich sicher sein kann, das ist immer noch exzellente Ware. Bianca sagt auch immer, gebrauchte Klamotten in Japan kaufen, das ist so fast wie neue Klamotten in Japan kaufen. Jedenfalls, wie gesagt, ich hatte da auch so eine Buchhandlung bei mir, also als ich wieder recherchiert habe nach Comicläden in Kaohsiung, wurde mir eben diese Buchhandlung da auch mit angezeigt, also bin ich dorthin und habe mir dort auch so die Comic-Abteilung angeschaut. Auch da musste ich mich dann erstmal so ein bisschen, also ich war dann mehrfach in dieser Buchhandlung, weil ich muss erstmal so gucken, was gibt's da überhaupt? Aha, okay, auch natürlich wieder viel Manga und dann so ein paar Sachen, okay, das ist vielleicht nicht Manga, das ist vielleicht einheimisch. Ich bin jetzt hier in Taiwan, ich interessiere mich für Taiwan. Bin jetzt nicht gerade nicht an Japan interessiert. Muss ich erstmal rausfinden, was ist denn jetzt hier überhaupt einheimisch und was nicht. Also habe ich so ein paar Sachen gesehen, dann bin ich wieder gegangen, habe so ein bisschen recherchiert, war fest, ja, okay, das ist tatsächlich ein echter Comic aus Taiwan, den könnte ich mir ja vielleicht kaufen, auch wieder so als Souvenir. Reingucken konnte ich wieder nicht, weil war verschweißt und ich wollte jetzt nicht. Also man kann sich die Sachen, glaube ich, schon öffnen lassen und mal reingucken und so, aber das ist mir dann immer so ein bisschen, wenn ich dann nicht sofort entscheiden kann, okay, nehme ich mit oder nehme ich mit, weil ich noch irgendwie recherchiere oder sonst irgendwas. Und da bin ich eben jedenfalls, es gab dort einen Comic, den ich dann in meiner Recherche auch gefunden habe, den ich auch mitgenommen habe, den ich hier in Händen habe, von einem Künstler namens Push Comic, also das englische Wort Push Comic war so sein Künstlername und das war eben einer dieser Künstler aus dieser 80er Jahre Renaissance, die ich vorhin erwähnt habe, der so Sci-Fi Comics gemacht hat, auch glaube ich ein bisschen humoresk. Und dieser Comic, den ich jetzt hier in den Händen habe, war der erste taiwanesische Comic, der auch in Europa verlegt wurde. Der wurde in Frankreich mal rausgebracht. Jetzt muss ich hier direkt mal wieder schauen. Der hieß sowas wie Balezo. Ja, genau, Balezo, B-A-L-E-Z-O, 95 wurde der in Frankreich veröffentlicht und auch in so einem Kameha, in einem Comic-Magazin, also ich denke, das war auch wahrscheinlich so ein Manga-Magazin oder so, kenne ich mich jetzt da nicht genug aus. Genau, also deswegen habe ich den auch noch mitgenommen, weil das dann eben nochmal ein bisschen eine Repräsentation von was anderem ist, als jetzt eben hier dieser aktuelle Dokumentar-Comic, sondern eben ich glaube, der ist noch Anfang... Ja, von 89 ist das jetzt, also genau so Ende 80er und hat ja so ein bisschen so ein 80er-Jahre-Science-Fiction-Stil durchaus auch europäisch angehaucht. Ist bestimmt irgendwie Möbius beeinflusst, weil es ist nicht alles irgendwie Möbius beeinflusst, was irgendwie Science-Fiction-Comic aus der Zeit ist. Ist ja auch nicht verkehrt. Also eben auch jetzt nicht so stark Manga beeinflusst. Deswegen habe ich gedacht, das nehme ich mir auch so mit, um das dann zu Hause nochmal ein bisschen genauer zu studieren und eben so als Souvenir aus einem Land, das mich interessiert und dessen Comic mich auch interessiert. Ja. Dann habe ich darüber hinaus auch in der Recherche festgestellt, dass in Angoulême auf dem Festival in Frankreich schon, ich glaube seit 7 Jahren oder so, jedes Jahr ein Taiwan-Zelt existiert. Also das sind ja Entwicklungen, die mir jetzt so klar werden. Also wo ich mir denke, okay, warum sind in den letzten Jahren Taiwan-Comics in Deutschland erschienen? Naja, wahrscheinlich, weil das in Frankreich jetzt schon seit einigen Jahren präsent ist. Also das, ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist, wie da die Verbindung ist zwischen Angoulême und Taiwan. Aber ich habe also gelernt, in Taiwan gibt es Bestrebungen, den heimischen Comic zu stärken mit dieser Taiwan Comic Base. Dann habe ich gelernt, okay, sie haben auch diese Repräsentation in Europa jetzt halt schon seit einigen Jahren mit einem Zelt in Angoulême, wo also auch regelmäßig Künstler also auch hingeschickt werden. Es gibt einen eigenen YouTube-Kanal extra dazu, zu Taiwan in Angoulême, wo man sich Interviews mit den Künstlern und so anschauen kann aus verschiedenen Jahren. Wir haben es jetzt in Erlangen schon vor ein paar Jahren gehabt. Wir hatten es jetzt letztes Jahr in München. Also da ist eine Entwicklung irgendwie da, wo ich sehr gespannt bin, wie weit die noch geht, was da noch passiert. Also wie entwickelt sich der Comic in Taiwan und was werden wir davon mitkriegen? Also hat China Books Erfolg mit diesen Büchern? Verkaufen die sich, dass die auch ein Interesse daran haben, mehr davon zu veröffentlichen? Finden sich auch noch andere Verlage, die da Sachen rausbringen werden? Oder schläft es auch irgendwie wieder ein? Also das Ja, aber hat sich für mich erst so nachträglich erschlossen. Das mit Angoulême wusste ich zum Beispiel nicht. Ich war noch nie dort, deswegen hatte ich auch keine Ahnung, dass es dort dieses Taiwan-Zelt eben schon seit einigen Jahren gibt. Aber das hat mir dann im Nachhinein eben so gezeigt, okay, es kommt auch nicht von ungefähr oder aus luftleerem Raum, dass wir jetzt hier Comics aus Taiwan in Deutschland veröffentlichen. Wahrscheinlich hat es durchaus was damit zu tun, dass die sich eben schon seit Jahren auch in Frankreich präsentieren. Hm. Also es gibt in diesem Band, in diesem Friseursalon-Band, wie es ja häufig so ist, hinten noch so das weitere Verlagsprogramm ja auch abgedruckt. Und da ist zum Beispiel dieser Comic von Sean Chuang, Meine 80er Jahre, eine Jugend in Taiwan. Mhm. Den habe ich zum Beispiel auch in Taiwan gesehen. Also da hing in der Taiwan Comic Base, hing zum Beispiel ein Plakat. Ich habe dieses Plakat gesehen und dachte mir, das kenne ich, das Motiv kenne ich. Und dann, ja klar, okay, das ist dieser Comic, den eben auch China Books rausgebracht hat. Also die haben, ich vermute mal, schon auch so ein bisschen so die Bestseller in Taiwan sich eben rausgesucht. Es gibt zum Beispiel diesen Künstler Jimmy Lau, der Bilderbücher für Erwachsene, glaube ich, macht, soweit ich das verstehe, der so ein Superstar ist, der auch in München war letztes Jahr, glaube ich. Von dem habe ich auch diverse Bücher gesehen in Taiwan und von dem hat China Books zum Beispiel auch was rausgebracht. Also das könnte ein Anfang sein. Ich möchte auch wieder nach Taiwan. Taiwan ist so unsere Entdeckung dieser Reise gewesen. Also von den Ländern, in denen wir vorher noch nicht waren, ist Taiwan unser neues Lieblingsland geworden. Mhm. Und das ist für mich zumindest auch ein Teil mit, wo ich gerne noch tiefer einsteigen würde, so Comic in Taiwan. Weil ich in Taiwan, gerade in Kaohsiung ist eben auch so ein bisschen so die Künstlerstadt, auch so ein bisschen, also die haben auch eine große Uni und ich glaube, jetzt auch, glaube ich, eine Design-Uni und wie gesagt, eben dieses Pier 2 Art Center, wo eben viel passiert. Da scheint einiges zu sein, was man noch entdecken kann. Was dann auch ganz lustig war, auch im Zuge meiner Comic-Recherche in Taiwan war dann, dass ich über einen weiteren Termin gestolpert bin und festgestellt habe, okay, das Hotel, in dem wir da wohnen, war nicht weit weg von der Stadtbibliothek in Kaohsiung, große Bibliothek. In dem Zeitraum, in dem wir auch da sind, fand in dieser Bibliothek eine Ausstellungseröffnung statt. Und zwar zu Reinhard Kleists Berliner Mythen.
Ach was.
Das Goethe-Institut hat dort diese Ausstellung gemacht. Und
das ist ja sowieso
eben auch mit einer.
Das Goethe-Institut ist ja sehr umtriebig, ja. Auch comic-mäßig, ne?
Ja. Ich habe dann auch da in der Recherche, habe ich dann auf der Seite vom Goethe-Institut was zum taiwanesischen Comic gefunden. Da gibt es einen Comic über die taiwanesische Comic-Geschichte auf der Seite vom Goethe-Institut. Mhm. Können wir gerne in die Shownotes packen. Ja. Und genau, da haben so im Foyer haben die eben diese Plakatausstellung gemacht mit Seiten aus dem Comic, dass man die halt lesen kann. Die waren allerdings auf Deutsch. Es gab keine Übersetzung dazu. Es gab, glaube ich, noch so QR-Codes. Es kann sein, dass da Übersetzungen dabei waren. Das weiß ich nicht so genau. Dann haben die eben so eine Eröffnungsfeier auch gemacht mit einer Band, die deutsche Lieder gespielt haben oder zumindest Berliner Lieder, die mit Berlin zu tun hatten. Das waren Deutsche.
Was lief da für Musik?
Also teilweise so offensichtlich Berliner Sachen. Ich habe noch einen Koffer in Berlin von Marlene Dietrich war dabei. Dann Lindenberg, ich glaube Sonderzug nach Pankow war, glaube ich, dabei. Mhm. Dann Musiker, die in Berlin aufgenommen haben, sowas wie Iggy Pop und Bowie. Ja. Dann ein paar eigene Sachen. Wie gesagt, es war ein deutscher Musiker, der, glaube ich, auch so, ja, wird wahrscheinlich auch so Mitte, Ende 40 gewesen sein, der auch eine Weile in Berlin war und da halt eigene Lieder irgendwie auch noch gespielt hat. Also so querbeet. Und das war ganz lustig, weil dann, also Bianca und ich waren die einzigen Westler, die zu dieser Eröffnungsveranstaltung gekommen sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt entweder, ja, weiß nicht, vom Goethe-Institut oder eben irgendwelche Deutschkurse oder so, die dann dahin sind. Also die haben dann tatsächlich auch alle den Koffer in Berlin dann alle zusammen auf Deutsch gesungen. Die haben dann so den Text ausgeteilt auf Deutsch und so und haben dann da alle mitgesungen. Also das war eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Also es war natürlich wieder so, klar, Andi Preller ist irgendwo eine Reinhard-Kleist-Ausstellung eröffnet, irgendwie so ums Eck rum. Rechnet man jetzt auch nicht mit. Aber das war auch wieder eine ganz coole Sache. Und ja, eben auch wieder so ein Fingerzeig dafür, da passiert auch irgendwie comic-mäßig was. Also, also sowohl dieser eigene kleine Verlag, Slowwork, hat da eine Ausstellung und dann das Goethe-Institut macht da auch gleich noch eine weitere Ausstellung. Und also, wie gesagt, ist Gao Shong so ein bisschen so eine Künstlerstadt alternativ auch. Also die haben jedes Jahr eine riesige Tattoo-Convention, die war kurz bevor wir nach Gao Shong gekommen sind. Die waren, als wir gerade in Taipei waren. Und dazu dann auch noch gab es dort im, jetzt weiß ich nicht mehr genau, Kunstmuseum, Museum für moderne Kunst oder irgendwie sowas, auch eine große Tattoo-Ausstellung, die ursprünglich aus Frankreich kam, die sie dann dort gezeigt haben, die haben wir uns angeschaut und so. Also eine sehr, sehr relaxte, alternative Stadt. Also wir haben gesagt, so Taiwan ist so ein bisschen wie Japan in entspannter, also wo Japan sehr reglementiert ist und halt auch sehr, sehr steif teilweise, ist Taiwan da so angenehm wie Japan, aber nicht ganz so steif. Okay. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn man in der Region mal sich mal umschauen möchte. Also Taiwan ist echt schön und auch tolle Natur. Also ist nicht nur so, dass sie tolle Städte zu bieten hätten, sondern auch noch wirklich tolle Natur. Also das waren die großen Punkte. Was ich noch dazu erwähnen möchte, war noch, als wir im August in Japan waren, waren wir in Kyoto im Manga-Museum. Mhm. Das war auch sehr cool. Vor allem ist eigentlich auch fast mehr wie eine Bibliothek. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob man da auch wirklich leihen kann, aber man kann dort auf jeden Fall sehr, sehr viel lesen. Also es gibt dort die Wall of Manga, einfach das ganze Haus ist eigentlich mehr oder weniger eine Wall of Manga. Also teilweise sind es auch so Ausstellungen, Wechselausstellungen. Da gab es so einen kleinen Teil, da hat der Leiter der Ausstellung aus seinem eigenen Fundus französische Modemagazine des frühen 20. Jahrhunderts oder so ausgestellt und hat so Bezüge hergestellt, wie eventuell Manga beeinflusst war durch so französische Modeillustration. Das war ganz spannend. Aber ansonsten, der Kern ist eben zum einen eine Privatsammlung, die das Museum übernommen hat, eine Tausende und Tausende Manga-Bände über alle Jahrzehnte, die man dort lesen kann. Und dann eben noch ein großer Raum, wo in der Mitte des Raumes auch so Installationen sind, auch so zur Geschichte des Manga und dann auch wieder sowas wie entsteht überhaupt ein Comic, auch Kästen zu Comics der Welt. Da ist dann auch zum Beispiel ein Kasten zu Deutschland, wo wieder ein Reinhard Kleist-Comic ausgestellt ist. Und aber ansonsten auch die vier Wände eines sehr großen und hohen Raumes, auch nur zugetackert mit Bücherregalen, mit Mangas, chronologisch sortiert, in dem einen Eck eben losgehend in den, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahren und dann einmal so rund um den Riesenraum bis heute und man kann alles lesen. Also du stehst dann einfach in diesem riesigen Raum und da sind dann auch Bänke und so und bei schönem Wetter draußen gibt es auch irgendwie so eine Liegewiese, kann man rausgehen und das Zeug lesen und das ist halt super. Wo wir es davon hatten, so Sachen, die bei uns nicht ankommen, dann stehe ich halt dann da, kein riesen Manga-Experte, aber ich stehe dann halt so vor den Sachen und denke mir, okay, 40er, 50er, 60er Jahre. Das finde ich spannend, weil das habe ich garantiert in Deutschland noch nicht gesehen. Greif einfach irgendwas raus und blätter rein. Ich kann es nicht lesen. Ich kann kein Japanisch lesen, aber ich kann reinschauen. Und das finde ich super, super spannend, eben da solche Sachen zu sehen, weil ich auch immer mich so für so Historie auch interessiere. Nicht nur für das, was passiert gerade, sondern wo kommt es auch her? Was sind die Einflüsse? Also das, was wir Nerds halt so machen, ne? Wir graben dann noch so ein bisschen tiefer und wollen auch wissen, was kam denn davor und wer hat was beeinflusst. Und da eben die Möglichkeit zu haben, wirklich einfach mal reinzugreifen und reinzuschauen und reinzublättern und da ein bisschen was zu lernen und dann eben auch in den Ausstellungen, teilweise eben auch mit englischen Texten oder so, ein bisschen was mitzukriegen. Das war also auch sehr spannend. Also Manga-Museum in Kyoto war auf jeden Fall auch gut.
Klingt hammergeil.
Ja. So mein lustigstes Comic-Erlebnis, das ich auf Reisen hatte. Ich bin ja auch etwas tätowiert und mein einer Arm ist so dem Comic gewidmet, mit so verschiedenen Figuren, die mir in meinem Leben wichtig geworden sind. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, Jim Mahfood ist mein Lieblings-Comic-Zeichner und da habe ich also auch einen Jim Mahfood-Anteil an meinem Arm. Und wir waren in Vancouver auf einem Konzert von einem japanischen Rockstar, weil wenn man in Kanada ist, geht man auf japanische Konzerte, natürlich. Macht ja irgendwie auch Sinn. Ja. Und sind hinterher dann noch in so einen Burgerladen halt noch was essen und plötzlich steht so ein Kanadier neben mir und meint eben, hey, ist das ein Jim Mahfood Stupid Comics Tattoo? ich habe in meinem Leben noch niemanden getroffen, also geschweige denn, dass jemand diese Comics gelesen hat, geschweige denn erkennt auf so einem komischen grünen Tattoo irgendwie an meinem Unterarm und dann steht dann irgendwie da in Vancouver so ein Kanadier und sucht sich so quasi das, was man an meinem, ja, fast das an meinem Arm, was man am allerwenigsten erkennen kann. Es gibt noch ein oder zwei, die man noch weniger erkennen kann, weil es noch kleiner ist. Und ich sag dann, ist das nicht ein Stupid Comics Tattoo? So. Dem musste ich dann auch die Hand schütteln. Ich dachte, du bist der erste Mensch in meinem Leben.
Kurios.
Ich hab's jetzt auch erst seit 5 Jahren oder so, der mich darauf anspricht und der das auch noch erkennt. Das war schon sehr krass.
Cool.
Peripher Comic.
Aber, ja, aber eine kuriose Geschichte auf jeden Fall.
Hast du noch irgendwelche Stationen, von denen du noch berichten möchtest?
Ansonsten Japan. Ja. Ich meine, Japan ist jetzt kein großes Geheimnis, was den Comic angeht. Da wissen viele Leute viel drüber. Mhm. Was ich da jetzt dieses Jahr dann noch mal, vor allem als wir jetzt im Dezember noch mal dort waren, gemacht habe, wie ich ja vorhin auch erwähnt habe, mit Cartoonist Kayfabe, Ed Piskor ist ja einer der Zeichner, die Cartoonist Kayfabe betreiben, und der war dieses Jahr auch einen Monat in Japan. Das war, also wir waren im August in Japan und er war dann, glaube ich, im Oktober oder sowas dort für einen Monat und kannte dort auch Leute, die haben, also wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall auch mal den Cartoonist Kayfabe Channel anschauen, also die Folgen raussuchen, die er aus Japan gemacht hat oder auch nachdem er wieder da war, weil der Typ die Möglichkeit hatte, also diverse Verlagshäuser zu besuchen, wirklich mit Verlegern zu sprechen, mit Künstlern zu sprechen, sich auch in den Archiven auszutoben. Der hat Seiten zum Beispiel von Akira gesehen, die in keiner deutschen Ausgabe drin sind, weil die Original-Fortsetzungsausgabe nochmal überarbeitet wurde für die Erstveröffentlichung, nochmal überarbeitet wurde für die Zweitveröffentlichung, und das, was dann im Westen angekommen ist, ist dann keine Ahnung die wievielte Version, weil Otomo das halt mehrfach überarbeitet. Das ist super spannend. Und das habe ich dann eben auch alles mitverfolgt und mir auch ganz viel mitgeschrieben, was man so mangamäßig vielleicht in Tokio noch machen kann. Und so das Hauptding ist wahrscheinlich Nakano Broadway. Die Nakano Broadway, Nakano ist ein Stadtteil von Tokio. Mhm. Und dort gibt es eben diese große Mall, die auf mehreren Stockwerken der, ja, sowas wie Mekka ist für jeden, der sich irgendwie für Cosplay, Anime und Manga interessiert. Es gibt in Japan diese Kette namens Mandarake, das ist auch quasi so ein Gebrauchtbuchhandlung, Gebrauchtspielzeughandlung, Handlungen so. Und in dieser Broadway Mall hat dieses Mandarake also mehrere Läden, und jeder Laden ist quasi so spezifiziert für eins, spezialisiert auf so ein Ding. Und wenn man also irgendwie nach Manga sucht, und wie gesagt, gebrauchter Manga sieht fast aus wie neuer Manga, weil die Leute anständig mit ihren Sachen umgehen, da kann man also für günstiges Geld, kann man dort coole Sachen finden. Man muss sie nur finden, das ist eben so das Ding, weil, wie gesagt, alles eingeschweißt, und wenn man der Sprache nicht mächtig ist, ist es auch nicht so leicht, Sachen nur vom Buchrücken her zu erkennen. Aber auch ich habe es geschafft, dann irgendwie so das Katsuhiro Otomo Eck dann zu finden, weil Akira halt nun mal groß genug ist. Aber weil Akira irgendwie auch das Einzige ist, was immer noch aufgelegt wird, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, und ich glaube vielleicht sogar auch in Japan. Otomo hat bisher immer irgendwie noch so den Riegel davor geschoben, seine alten Sachen nachzudrucken, aber man kriegt sie eben dann dort, und dann habe ich dort eben so auch so zwei große Otomo-Anthologien mitgenommen, weil die quasi, also vergleichbar gekostet haben. Also irgendwie das eine irgendwie so für 3,50 für neu und das andere für irgendwie, weiß ich nicht mehr, 7 Euro oder sowas, und sieht aus wie neu. Auch hier wieder, ich kann die Sprache nicht lesen, aber ich kann mir die Bilder anschauen. Also da kann man auch ganz, ganz, ganz tief dann eintauchen, eben, was wir vorhin schon gesprochen haben, so in die Manga-Welt, die man bei uns nicht zwingend sieht, eben Sachen sehen, die man bei uns nicht zu sehen bekommt. Und auch in den Läden kann man dann, da wird es dann allerdings teuer, da kann man dann auch so Sachen aus den 50er und 60er Jahren dann sehen. Also diese Mandarake-Stores sind sehr, sehr cool, die kann man auch einfach nur als Museum besuchen, gerade auch so die, wenn man sich für Spielzeug auch interessiert. Das steht halt alles in Vitrinen, das ist alles unbezahlbar, aber du kannst halt einfach durchlaufen und es dir anschauen. Das ist großartig. Also wer nach Japan irgendwie kommt und Mandarake noch nicht auf dem Schirm hat, wie gesagt, gibt es in verschiedenen Städten. Ich war auch in Osaka in dem Mandarake und in Tokio dann hier eben in der Broadway Mall zu empfehlen, ist das auf jeden Fall auch immer einen Besuch wert.
Cool.
Ja, ich mache mir noch mal so ganz kurz einen Blick über meine Notizen, ja. Aber ich glaube, damit habe ich so ziemlich alles angesprochen, was mir zumindest jetzt in den letzten paar Tagen Vorbereitung wieder eingefallen ist. Habt ihr noch Fragen dazu?
Also klar, du hast jetzt natürlich bis jetzt nicht wahnsinnig da in die Indie-Szenen eingetaucht oder so. Da gibt es wahrscheinlich noch sehr viel mehr zu entdecken.
Das glaube ich auch. Also auch gerade in Japan. Es gibt einen Verlag in Tokio, der heißt Black Hook Press. Mhm. Die bringen so ein bisschen Indie-Sachen auch raus. Den folge ich auf Instagram. Da kriege ich ab und zu mal was mit. Und die hatten auch, das war kurz bevor wir wieder nach Tokio gekommen sind, war eben auch dort in dem Mandarake in der Nakano Broadway Mall, war irgendwie eine Präsentation eben auch von irgendwie einem Künstler oder sowas mit japanischem Indie-Comic und so. Und da habe ich auch gedacht, das wäre auch was ich noch spannend fände, da noch mehr drüber zu wissen, weil das natürlich auch das ist, was bei uns wenig rüberkommt, wenn überhaupt. Und dann muss ich aber auch wieder dazu sagen, dann stehst du da in so einer Buchhandlung oder in einem Manga-Laden oder so einem Mandarake vor dem ganzen Zeug. Und wenn du nicht jeden einzelnen Titel kennst, ich kann nicht mal auseinanderhalten, was Indie ist und was nicht Indie ist. Mhm. Klar, wenn von irgendwas irgendwie 25 Bände dastehen, dann kann ich davon ausgehen, okay, wahrscheinlich schon lange serialisiert, relativ große Serie, ist mir klar. Aber wenn ich jetzt nur so einen einzelnen Band in der Hand habe und der Sprache nicht mächtig bin und jetzt nicht alle einzelnen Verlage kenne, dann fällt mir das halt auch nicht leicht zu sagen, okay, das ist ein Indie-Comic und das ist kein Indie-Comic. Also da ist natürlich so die Sprachbarriere ein bisschen ein Problem. Also auch da, Cartoonist Kayfabe, also da habe ich zumindest einen Künstler kennengelernt, der heißt Ghetto Hollywood, der eben mit Ed Piskor auch befreundet ist, der gerade irgendwie auch sowas was serialisiert. Aber darüber hinaus ist es dann schon schwierig, wenn du der Sprache nicht bist, in einem Book Off ist auch so eine Reihe von Gebrauchtbuchhandlungen, Gebrauchtfilme, Bücher, CDs, alles. Und da hat man halt auch, alles steht halt nebeneinander im Regal. Wenn du die Sprache nicht kennst, ist es sehr, sehr schwer, überhaupt Sachen zu erkennen und wieder rauszufinden. Da habe ich auch teilweise auch einfach Sachen rausgezogen und reingeblättert und die sahen super spannend aus. Ich konnte halt nicht alles mitnehmen. Da waren, glaube ich, schon Sachen dabei, die mir zumindest den Eindruck gemacht haben, als wären das eventuell Indie-Sachen oder zumindest eben nicht solche Endlos-Serien aus einem Jungensmagazin, sondern schon irgendwie vielleicht was Erwachseneres oder mehr so eben ein Künstler, der sich auslebt und nicht ein Studio, das irgendwie was macht. Aber da, wie gesagt, bin ich dann eben nicht tief genug drin und da fällt dann die Recherche auch schwer, wenn du die Sprache nicht kennst.
Vielleicht helfen dann halt einfach, ja? Vielleicht helfen da ja auch so Übersetzungs-Apps, die dann so, weißt du, so Kamera drauf und.
Ja. So eine habe ich, also ich habe die Google-Übersetzungs-App auf dem Telefon. Hauptsächlich habe ich die in Japan benutzt, um mich mit dem Essen auseinanderzusetzen, weil ich vegetarisch, vegan lebe. Das funktioniert aber auch nur teilweise gut. Das ist halt so ein bisschen ein Problem.
Ja, ich dachte, bei Büchern könnte es vielleicht gut funktionieren, weil es ja dann gedruckt und so.
Ja.
Sauber, klar und deutlich.
Eventuell. Was mir dann immer ein bisschen schwerfällt, ist, in Japan ist alles sehr eng und ich stehe dann immer nicht gerne im Weg. also wenn es dann halt du stehst dann vor einer Wand von tausenden von Büchern und dann fängst du an, die rauszuziehen und mit der Übersetzungs-App dein Glück zu versuchen. Da bist du auch lang beschäftigt. Mhm. So. Und dann, wie gesagt, auch in solchen Momenten sage ich dann irgendwie nicht, ja, Bianca, ich bin hier mal 2 Stunden. Wir sehen uns.
Wie ist denn das so in den unterschiedlichen Ländern, weil du jetzt auch gerade so mit Sprachbarriere und so, hast du den Eindruck, wie wird in den unterschiedlichen Ländern über Comics gesprochen? Wie ist denn das Bild von Comics in den Ländern, in denen du warst?
Ja, auch da, wie vorhin bei Belgien, kann ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig viel aus der eigenen Erfahrung sprechen. Japan, ja, da habe ich jetzt ein bisschen eigene Erfahrung, wie ich vorhin erwähnt habe. Da habe ich in der U-Bahn Leute Manga lesen sehen, auch viel auf dem Telefon so. Also natürlich auch viel, viel online veröffentlicht und dann wird da viel auf dem Telefon auch gelesen. Gerade in der Bahn, also Japaner reden ja nicht mit Menschen, die reden in der Öffentlichkeit überhaupt nicht so. Also das ist natürlich wieder ein bisschen übertrieben, aber an sich ist das schon so in der japanischen Kultur, dass die eher leise sind und sich gegenseitig aus dem Weg gehen und sich gegenseitig nicht belästigen. So ist es
sehr auch. Sympathisch.
Ja, finde ich auch. Deswegen ist Japan für mich auch so ein tolles Land zum Besuchen. Ich sage immer, es gibt ja immer dieses Klischee von der Tokioter U-Bahn und dass es dort die Beamten gibt, die Leute in die U-Bahn reinstopfen und sowas. Und das ist so furchtbar voll. Ich bin lieber mit 200 Japanern in der Tokioter U-Bahn als mit 2 Nürnbergern in der Nürnberger U-Bahn. Das ist für mich entspannter, weil die alle darauf achten, sich möglichst wenig gegenseitig zu belästigen. Da wird nicht laut gesprochen, da wird nicht telefoniert, da wird nicht gegessen. Jeder macht sich möglichst klein, jeder geht sich aus dem Weg, wenn man irgendwo durch muss, jeder entschuldigt sich tausendfach, dass er jetzt dabei halt steht, aber er lässt sich trotzdem vorbei. Das ist auch ein Problem in der japanischen Kultur, dass das halt auch alles natürlich ein bisschen duckmäuserisch ist und in Japan ist nicht alles super. Als Besucher ist das für mich total toll, weil ich bin das fremde Element in dem Moment. Ja, also ich verstehe euch nicht wirklich, ich kann mich nicht wirklich verständigen. Ich versuche jetzt hier euch nicht zu belästigen und ihr macht es mir dabei aber auch noch leicht. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Nee, genau, ja. Aber jedenfalls, das kann man beobachten, dass Menschen dort in der Öffentlichkeit Comics lesen, sowohl gedruckt als auch online.
Na, weil ich meinte jetzt sowas wie, weißt du, weil wir ja in Deutschland auch immer wieder davon reden, Comics werden nicht ernst genommen. Man macht sogar extra Begriffe auf, die dann Graphic Novel heißen, damit es irgendwie ins Feuilleton geschafft wird. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren habe ich den Eindruck, dass zum Beispiel im Radio viel mehr das Thema Comics stattfindet als in den 3, 15.000 Jahren davor. Das meinte ich so. Hast du da irgendwie einen Eindruck gewinnen können? Klar, wenn du die Sprache nicht sprichst, ist es schwierig, aber vielleicht hast du doch mit irgendwo, als auch außerhalb von Japan, vielleicht in den anderen asiatischen oder auch in anderen europäischen Ländern oder so, mal was aufgeschnappt, mit Leuten kurz geschnackt, wenn du doch in einem Laden warst oder so, wie das so da in der öffentlichen Wahrnehmung ist.
Also ich habe nicht sehr viel mit Comic-Leuten gesprochen jetzt über das Cartoon- und Comic-Haus in Malaysia hinaus. Und das ist eine Frage, die hätte ich mal stellen sollen. Das wäre eine gute Frage gewesen. Ich habe mal gefragt, so wie viele Verlage es wohl so gibt, weil ich mir so einen Eindruck davon verschaffen wollte, wie groß ist so die Industrie, was ja ein bisschen in die Richtung auch geht. Also nicht komplett, aber so ein bisschen. Je mehr Verlage es gibt, desto mehr kann man davon ausgehen, dass es irgendwie auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich habe jetzt keine Zahl bekommen. Ich habe nur gesagt bekommen, dass es sehr viele gibt, aber was das jetzt wirklich bedeutet, konnte ich in dem Moment da jetzt auch nicht raushören. Aber das wäre, ja, so die gesellschaftliche Akzeptanz wäre auf jeden Fall eine interessante Frage gewesen.
Aber wenn du ja nochmal hinreist in das eine oder andere Land, gerade in Taiwan oder so, kannst du dir die Frage ja mal mitnehmen.
Das ist eben tatsächlich auf jeden Fall auch was, das waren jetzt Sachen, in die ich auch unvorbereitet reingestolpert bin, gerade in Taiwan und in Malaysia, die wirklich jetzt erstmal so waren, okay, da ist was, ich versuche mal so viel aufzusaugen, wie ich kann, mache so meine ersten Recherchen, schau, was ich finde so ein bisschen, ich habe einen englischsprachigen Podcast gefunden, wo eine Frau aus Taiwan eben über einen taiwanesischen Comic gesprochen hat, aber das war das Einzige. Einen Artikel gefunden. Ich bin dann halt auch sprachlich eingeschränkt. Ich kann halt Deutsch und Englisch lesen. Wenn es vielleicht auf Französisch was gibt, geht's schon nicht mehr. Und auf Asiatisch halt schon gleich gar nicht. Ja. Und das macht dann auch die Recherche teilweise nicht so leicht. Also allein schon einen Comicladen zu recherchieren, wenn du nicht auf Chinesisch Comicladen irgendwie eintippen kannst. Also das ist was man sich vielleicht noch irgendwie her recherchieren kann, aber das ist gilt halt natürlich auch für andere Bereiche. Du hast dann halt nur einen Bruchteil der
Ergebnisse. Ja, außerdem warst du ja nicht auf beruflicher, journalistischer Recherche dort, sondern privat im Urlaub, mehr oder weniger.
Aber jetzt habe ich einen ersten Eindruck, jetzt weiß ich ein bisschen was und das ist jetzt auch auf meinem Schirm, das heißt, ich bin jetzt auch offen, meine Rezeptoren sind offen, wenn ich irgendwo was mitkriege mit Comic in Taiwan, wenn ich auf dem nächsten Comic-Salon bin, werde ich sicherlich da jetzt auch mal genauer bei China Books mal hinschauen, wenn die wieder da sind und so. Und das heißt aber auch, jetzt, wenn ich dann mal wieder hinkomme, komme ich ganz anders vorbereitet hin. Da habe ich den ersten Schritt schon gemacht und kann dann noch ein bisschen differenzierter die ganze Sache dann mir auch anschauen.
Genau. Ja, super. Sehr schön.
Also ich bin extrem gespannt, was da passiert. Also wir hatten gerade Taiwan, weil der erste Schritt nach Europa schon gemacht ist. Also kann ich auch mal so den Hörern mitgeben, wenn ihr da mal dran vorbeikommt, irgendwie an einem Taiwan-Comic in eurer Comic-Handlung oder Buchhandlung bei China Books oder wenn ihr nächstes Jahr oder dieses Jahr ja mittlerweile 2020 zum Comic-Salon kommt und ich hoffe, ihr zwei jetzt hier kommt dann auch beide, dann vielleicht da eben auch mal einen gezielten Blick hinwerfen. Und ich gehe davon aus, einige haben sicherlich das ja auch schon gemacht, letztes Jahr in München oder eben auch vor ein paar Jahren verschiedene Künstler in Erlangen schon da waren. Ich habe es da halt leider verpasst. Da war es für mich noch nicht genug auf dem Schirm. Bianca hat so ein bisschen reingeschaut gehabt. Aber jetzt sind meine Rezeptoren dafür offen. Es ist ein Comicmarkt, der für mich persönlich jetzt gerade spannend geworden ist, wo ich mehr von wissen will und mehr von sehen will.
Super.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Also ich habe auch keine weiteren Fragen mehr. Ich würde dann mich über eine kleine Linkliste freuen.
Ja.
Die gibt es dann bei uns in den Shownotes und dann klicken wir uns da mal alle durch und schauen mal, was so alles gibt auf der Welt.
Vielen Dank, dass du uns so ausführlich von deiner Reise berichtet hast.
Ja, genau. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben habt.
Sehr gern.
Das dieses gefährliche Halbwissen auch loszuwerden.
Ja, ja, das ist ja deine Erfahrung, ist ja kein Halbwissen.
Ja.
Wo kann man denn Dinge von dir konsumieren, hören? Bist du demnächst mal wieder in Podcasts dabei zum Beispiel?
Das regelmäßigste ist sicherlich Eerie International, englischsprachiger Podcast rund um das Horrorgenre, vornehmlich Horrorfilm, aber auch, wenn wir irgendwie bei anderen Medien vorbeikommen und uns die interessieren. Wir haben auch schon über Videospiel gesprochen, wir haben schon über Comic gesprochen, wir haben schon diverse Romane und Kurzgeschichten besprochen, wir haben Interviews mit Autoren und Filmemachern geführt. Ich habe es gerade gar nicht nachgeschaut, wie viele Folgen wir sind, irgendwas über 200. Wie gesagt, seit 2015 ziemlich regelmäßig, wöchentlich, jetzt gerade ist eine kleine Neujahrspause, aber geht jetzt dann nächste Woche oder so wieder los. EerieInternational.com, muss man sich halt für Horror interessieren, ist natürlich sehr spezifisch. Wobei, da möchte ich gleich noch darauf hinweisen, nachdem jetzt gestern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der Trailer von Netflix für Lock and Key rausgekommen ist. Wir haben vor ein paar Monaten, das müsste so im September oder so gewesen sein, haben wir die komplette Comic-Reihe nochmal besprochen, über 6 Folgen hinweg, jede Folge ein Band, jede Folge mit einem anderen Gast. Ich bin dann in der letzten Folge mit dabei, also Dave und David haben die ersten 5 Bände mit wechselnden Gästen besprochen und in der Abschlussfolge zu Band 6 bin ich mit dabei. Also wer sich jetzt vielleicht demnächst für Lock and Key interessiert, weil Netflix es rausbringt, aber an der Serie, an der Comic-Serie noch nicht vorbeigekommen ist, kann bei Eerie International mal durch den Feed scrollen und findet dann 6 Folgen intensive Besprechung dieser 6 Comic-Bände. So, um hier mal ein bisschen die Comic-Connection da
ja, sehr schön.
Zusammenzukriegen.
Ja, ja.
Zu EerieInternational.com und entsprechend auch Facebook, Twitter, Instagram kann man das finden. Der deutsche Podcast, das-alles-das-alles.de, kann ich im Moment keine gesicherte Aussage dazu treffen. Da war jetzt ein Jahr lang Pause, also da ist gar nichts passiert, was auch dazu geführt hat, dass wir in der Zeit leider aus iTunes rausgeflogen sind. Also die Website ist da, das-alles.de, dort kann man auch die ganzen Folgen anhören. Soweit ich weiß, auch auf Spotify sind die Folgen auch noch. Aus iTunes sind wir gerade rausgeflogen, da ist die Connection noch nicht wiederhergestellt. Da ja, sind auch seit 2012 ein Haufen Folgen erschienen. Ich kann nur im Moment nicht gesichert sagen, wann es da wieder
spätestens
weitergeht.
Spätestens zum Comic-Salon halt.
Das wäre furchtbar spät, aber ja.
Allerspätestens, ich sage ja auch nur spätestens.
Ja. Ich hoffe sehr, dass sich da vorher noch was tut. Bin ich nur leider momentan nicht in der Position dazu, was gesichertes sagen zu können. Ansonsten ich persönlich, ich bin auf Twitter als Andi Preller, ich bin auf Instagram als Andi Preller, auf Facebook bin ich nicht mehr. Ja, genau, das war es dann eigentlich auch schon.
Super.
Julio.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch.
Dann sagen wir tschüss.
Sag mal tschüss.
Sagen wir einfach tschüss.
Sagen wir einfach tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und bewertet und kommentiert im Apple Podcast Verzeichnis. Außerdem könnt ihr Lara direkt unterstützen über die Crowdfunding-Plattform Ko-fi. Da kann man mit kleinen Beträgen kreative Produzenten supporten. Den Link dahin findet ihr zusammen mit allen anderen Links zu dieser Sendung auf yaycomics.de/73. Und dann noch der Hinweis, dass die Comic Invasion, das Berliner Comic Festival, bei dem Lara und ich auch mitarbeiten, langsam auf Berlin zurollt. Die Tischeanmeldung ist jetzt offen für alle Künstler, Künstlerinnen, die dort ausstellen wollen auf der Comic Invasion im Mai. Dafür geht ihr auf comicinvasion.de/Tische und ihr dürft auch gerne kommen, wenn ihr nicht aus Berlin seid. Und ihr könnt am Wettbewerb teilnehmen, der dieses Jahr zum Thema Widerstand stattfindet. Und alle Infos dazu findet ihr auf comicinvasion.de/Wettbewerb. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hi. Bist wieder da?
So. Ich bin noch etwas abgehackt.
Hallo? Sag mal was. Ja. Oh, jetzt
hört ihr mich denn jetzt? Total abgehackt.
Wir haben hier auch ein bisschen Gebohre im Hintergrund gerade.
Ich höre es gerade auch, ja.